After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin und willkommen zu den Sofa Scouts. Mein Name ist Jan Weckwert und ich begrüße euch zur letzten Folge der Sofa Scouts für die diesjährige Draft. Die Zeit rückt in diesen Wochen doch immer ein bisschen schneller voran, als wir das wahrhaben wollen. Aber dafür haben wir heute nochmal eine ganz besondere Folge in petto. Und das liegt nicht nur in der Positionsgruppe, die wir heute besprechen, sondern insbesondere an meinem Gast. Der war nämlich lange Jahre ein fester Bestandteil der Sofa Quarterbacks, bis er sich gewissermaßen selbstständig gemacht hat und einen ganz kleinen, total unbekannten eigenen Podcast ins Leben gerufen hat. Der Podcast heißt Downset Talk und ich begrüße natürlich Adrian Franke bei mir. Moin, moin Adrian, oder soll ich sagen, welcome back?
Vielen Dank, einen wunderschönen guten Tag. Es ist sehr ungewohnt, muss ich sagen, dass du anmoderierst und ich reagiere. Ich bin es jetzt echt schon so gewohnt, andersrum, aber es ist auch mal schön, einfach dir zuzuhören.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass wir heute, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so vertauschte Rollen haben.
Ich glaube auch,
normalerweise bin ich ja dann bei Downset Talk, bei dir zu Gast, meist im College-Update, manchmal auch dann in so einer Draft-Folge. Heute ist es andersrum und ich darf moderieren und das ist irgendwie schon ein bisschen ungewohnt. Also mittlerweile nicht mehr für mich, aber in dieser Konstellation mit dir schon.
Ja,
ich glaube nicht, dass dich irgendwer nicht kennt, aber... Berichte doch mal ganz kurz, was du so treibst im Football-Kontext. Man las ja vor kurzem auch von einer größeren Veränderung.
Mhm. Genau, ja. Also mein Podcast hast du ja schon angesprochen. Podcast ist im Moment auch wirklich mein Hauptthema, das kann ich auch echt so sagen. Wir haben jetzt ja viel, auch ähnlich wie ihr hier ja auch viel Zeit in die Draft-Klasse die letzten 2-3 Monate investiert. Ich habe mein Top 75 Bigboard gerade hochgeladen. Das gibt's alles bei Downset Talk. Da steckt sozusagen die Hauptarbeit aktuell drin. Ab Mai werde ich als Kolumnist auch für den Kicker schreiben. Also da gibt's dann auch wieder klassischen geschriebenen Content, sage ich mal. Auch da geht's mit dem Draft los. Die allseits beliebten, vor allem bei dir, wie ich weiß, beliebten Draft-Grades wird's dann Anfang Mai geben. Genau, das sind so die Sachen, wo ihr mich im Moment vor allem lesen, hören könnt. Und natürlich auf Twitter, da bin ich immer aktiv.
Ja, die Draft Grades sind das eine, aber noch spannender sind für mich ja immer die Kickernoten. Also von daher könntest du da das Beste aus beiden Welten vereinen.
Genau, ja. Genau, kann man echt kombinieren, ja, stimmt.
Ja, sehr schön. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, beziehungsweise wenn ihr das irgendwo seht und hoch oder runtergeladen habt, seht ihr auch schon, worum es geht. Das heutige Thema sind die Titans. Und die Hörerschaft vom College-Update bei Downset Talk wird es vielleicht wissen, in den vergangenen Saisons habe ich wiederholt für die spannenden und talentierten Titans geworben. Und als es zur Draft kam, war davon, zumindest bezüglich einer NFL-Projektion nicht immer so viel zu bemerken. Ein, maximal zwei wirklich gute Talente, das war's. Dieses Jahr sieht das deutlich anders aus. Und daher können wir auch ganz ungeniert über 8 Titans reden, ohne uns dafür zwangsläufig die ganz, ganz tiefen Runden vorzuwagen. Doch bevor wir loslegen, möchte ich die Bühne natürlich nochmal dir überlassen, Adrian. Wir hatten hier verschiedene Gäste, die unterschiedliche Herangehensweisen an die Draft hatten. Ich denke, das macht das Ganze auch spannend, also gerade für das Profil, was wir hier haben. Daher nun erstmal die Frage an dich, wie scoutest du und vor allem, wie gradest du?
Ja, ich meine, es gibt ja so zwei Kernideen. Entweder man hat so ein Notenpunktesystem, was auch Vorteil hat, finde ich, gerade was so die Vergleichbarkeit Year over Year angeht. Also das ist was, womit ich manchmal so ein bisschen struggle, wenn jetzt jemand mich fragt, naja, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal Michael Mayer hast, wie ist denn die Grade im Vergleich zu Pat Freiermuth oder irgendwie sowas in der Richtung? Das ist dann was, wo ich sage, naja, ich habe jetzt den da und den da gegradet von der Runde her, aber ich habe jetzt keine 6,43 oder sowas Zahl, die dahinter steht. Ich scoute wirklich textbasiert, weil es für mich schon immer besser funktioniert hat. Also für mich ist es wirklich, ich habe bestimmte Parameter. Da muss ich klar sagen, bei zum Beispiel Quarterback und Receiver sind die deutlich präziser als bei Tight End. Ich meine, wir reden ja gleich noch ausführlich drüber, aber ich finde halt bei Titans hast du eher diesen Faktor, dass es sehr, sehr, sehr verschiedene Spielertypen gibt, die verschiedene Qualitäten mitbringen. Und dementsprechend gewichtig dann da auch unterschiedlich. Ob du jetzt einen Receiving Titan oder einen Blocking Titan oder einen, wie auch immer, einen Allrounder hast. Für mich ist wirklich Scouting in erster Linie textbasiert. Das heißt, ich schaue Tapes, ich mache mir Notizen, ich gewichte diese Notizen. Da habe ich dann auch in meinen Dokumenten markiere ich mir die oder sind irgendwie fett gedruckt oder irgendwas. Und am Ende erstelle ich halt wirklich ein Profil dann. Und anhand von, jetzt keine Ahnung, habe ich irgendwie 4, 5 Tapes geguckt und habe dann sozusagen ja eine Liste an positiven und an negativen Sachen und erstelle dann daraus das Profil von dem Spieler. Und wie ich denn das sozusagen als Runde eingrade, da gibt's keine, wie gesagt, keine, ich habe jetzt am Ende eine Zahl und wenn das irgendwie eine 6,5 ist, dann ist es zweite Runde und wenn es eine 7,8 ist, ist es erste Runde. Das hat für mich noch nie so gut funktioniert. Ich weiß, dass das für viele andere funktioniert, aber für mich war es schon immer mehr, den Gesamtkontext aufzuschreiben und dann daraus für mich am Ende was zu graden, wo würde ich diesen Spieler draften. Und das ist letztlich auch die Grade, die bei mir steht. Also bei mir ist es dann Erstrunden-Grade, eine Late First, Early Second, eine Second Round Grade und so weiter. Und das hat für mich auch schon immer besser funktioniert, gerade im Zusammenhang damit, dass ich scoute ja letztlich ich mache das ja letztlich für Leute, die Interesse daran haben, wo würde man diese Spieler draften? Und da fand ich das schon immer übersichtlicher zu sagen, das ist für mich eine First-Round-Grade versus irgendwie halt eine Zahl, eine 7,83 oder sowas.
Ja, sehr interessant. Also wie bei allen wohlgemerkt, die wir jetzt zu Gast hatten, das ist relativ ähnlich, wie ich es auch tue. Textbasiert ist ein schönes Wort, das werde ich mir merken im Kontext. Das Problem ist natürlich, das ist gerade angesprochen, das Problem ist natürlich so ein bisschen die Vergleichbarkeit, dass man manchmal so 3 Jahre zurückguckt und dann sieht man einen Titan, den man, was weiß ich, Mitte zweite Runde gegradet hat und denkt, ja, also den ich jetzt Mitte zweite Runde gegradet habe, der gefällt mir schon ein bisschen besser. Muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man nicht zu sehr das, was dann in der NFL passiert ist, mit einbezieht. Also wenn der jetzt nicht so doll geworden ist, dass man dann denkt, so doll hatte ich den damals gar nicht, hatte man vielleicht schon. Aber das ist ein bisschen schwierig, finde ich immer. Also gerade wenn man dann ein paar mehr Jahre zurückguckt, weil das verfeinert sich ja auch immer, man gewinnt natürlich auch irgendwie Erkenntnisse dazu, man gewichtet Dinge auch anders, das ist gerade bei Quarterbacks, ist das ja ein sehr beliebtes Thema, das auch immer wieder diskutiert wird, also wie groß gewichtet man zum Beispiel Accuracy oder so, bei Receivern ist das natürlich ähnlich, wie groß gewichtet man, was weiß ich, Size und Athletik, wie sehr Separation, bei Titans ist es ein bisschen schwieriger, denke ich auch, einfach auch deswegen, weil Titans lange Jahre, das hat sich ein bisschen gebessert, lange Jahre im College wirklich nur sehr spärlich eingesetzt worden sind oder dann eben so als Big Slots oder so. Und dann, also Harrison Bryant bei FAU ist ein gutes Beispiel dafür, was ein Titan, ne, der war halt super produktiv, aber wenn du dir das anguckst, denkst du, ja gut, aber was ist davon auf die NFL übertragbar? Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, finde ich, oft bei dieser Position, weil die eben am College so oft spärlich, oft marginal oder wenn sie mehr eingesetzt wird, halt so sehr spezifisch eingesetzt wird.
Und was ich halt bei Titans auch nochmal ganz krass, eigentlich fast einzigartig finde, zumindest ein Stück weit einzigartig finde, ist eben, man muss ja immer überlegen, wir scouten ja im Vakuum. Und wenn wir jetzt, zum Beispiel nehmen wir Receiver. Bei einem Receiver kann ich halt klar sagen, keine Ahnung, Jordan Addison ist für mich ein Slot-Receiver. Dann kann ich den als Slot-Receiver graden und einstufen und fertig. Und jedes Team braucht einen Slot-Receiver, ne? Also nicht jedes Team braucht, aber jedes Team hat einen Slot-Receiver so. Bei einem Titan wird es halt einfach so sein, für manche Teams ist halt dieser Receiving-Titan nicht interessant. Und für andere ist halt nur der Receiving-Titan interessant. Oder halt, der ist deutlich mehr wert als der solide Allrounder, der aber halt keine Matchup-Waffe als Receiver ist. Und das ist natürlich in den Grades, da kommt natürlich schon ein bisschen persönlicher Geschmack auch mit rein, dass man halt sagt, der eine sagt halt, ich will unbedingt den Allrounder haben, ich will einen, der Inline spielen kann und deswegen, selbst wenn der vielleicht weniger Upside hat, aber deswegen ist der für mich super, super hoch, während vielleicht andere sagen, ich will einen dynamischen, explosiven, athletischen Titan, der keine Ahnung, 800 Yards fangen kann pro Saison. Und der ist dann halt bei denen wiederum höher. Also bei Titans, finde ich, ist nochmal der persönliche Flavor, glaube ich, kommt ein bisschen mehr rein.
Definitiv, das würde ich auch so sehen. Weil man insgesamt, denke ich, sagen muss, bei vielen Positionen, zum Beispiel bei Edge ist es ja auch ähnlich, dass wir jetzt sozusagen im Vakuum graden und eine ungefähre, mehr oder weniger genaue Runden Projection für uns abgeben. Wenn ich jetzt GM eines Teams wäre, könnte sich das substanziell beim selben Spieler, den ich genauso beobachten würde, ändern. Einfach weil der für mein Scheme halt besser oder schlechter passt. Ja. Und das muss man immer bedenken, auch wenn man dann sieht, naja, die NFL-Teams haben dann oftmals noch viel weniger, was weiß ich, First-Round-Grades oder Second-Round-Grades als wir, die auch schon oft wenig haben. Dann liegt es einfach daran, dass viele Spieler sich vielleicht gar nicht so eignen oder dass man sagt, naja gut, der Spieler ist talentiert, aber da er so wenig ins Scheme passt, ziehe ich den vielleicht ab der dritten Runde erst, obwohl der eigentlich sozusagen im Vakuum vielleicht ein First-Round-Talent wäre.
Ja, genau.
Jetzt waren wir ja schon sind ja so ein bisschen schon in die Positionsgruppe Tight End eingestiegen. Ich werde jetzt nicht den ganz krassen Nerd-Talk anschmeißen wie bei einigen anderen Positionen. Zumindest gibt's wenig, was ihr jetzt vielleicht nicht von den Wide Receivern und der Wide Receiver-Folge schon kennt. Vielleicht nur ganz kurz und oberflächlich zwei Positionsbeschreibungen beziehungsweise Rollen, die oftmals unterschieden werden. Das kann man natürlich noch kleinteiliger machen, aber es geht ja jetzt nur um so einen groben Überblick. Wir haben auch auf der einen Seite eben den Inline Tight End oder Y Tight End. Y wie das Y, nicht, weil er sich dauernd fragt, warum. Der erste Wortwitz. Das ist halt so der klassische Tight End. Der steht neben der O-Line, an der Line of Scrimmage, wenn man so will, nicht immer als sechster O-Line. Das heißt, das jetzt muss nicht immer der reine Blocking-Tight End sein. Das ist einfach ein eher kräftiger Spieler, eher ein Allrounder, der auch über Power verfügen sollte, gut blocken sollte oder zumindest überdurchschnittlich blocken sollte. Und auf der anderen Seite den Move-Tight End oder F-Tight End, in anderen Schemes auch H-Tight End. Das ist halt eher so der Receiving-Spezialist. Ein bisschen kleiner oft, ein bisschen wendiger, zumindest für Tight End-Verhältnisse. Wird eher umherbewegt, mal im Backfield aufgestellt, in so einer Art H-Back-Rolle, im Slot, in Motion, gelegentlich auch einfach mal Split-Out als Receiver. Das heißt nicht, dass der Inline-Titan das gar nicht tut, nur dass es wahrscheinlich seltener tut und eben seine Stärken auch neben der O-Line hat. Wo der Move-Titan dann oft dank fehlender Statur oder fehlender Power vielleicht ein bisschen überfordert ist. Das ganz grob, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendwas zu ergänzen dazu?
Nein, ich glaube, das fasst eigentlich gut zusammen. Wir haben ja Spielertypen in dieser Klasse auch, die da sehr definitiv reinpassen in dieses Profil. Ich glaube, da werden wir eher auch nochmal im Detail dann drüber sprechen.
Das werden wir ganz sicher. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Ihr kennt das Spielchen umgekehrt alphabetisch. Ich werde den Spieler kurz vorstellen, dann bei jedem zweiten Spieler, zum Beispiel bei dem ersten, an Adrian übergeben oder eben zunächst selbst vorstellen und der jeweils zweite ergänzt dann oder widerspricht ganz energisch und heftig, weil es ganz anders ist. Ich hoffe, wir haben ein bisschen unterschiedliche Rankings. Ich habe extra nicht in deine Folge reingeguckt. Ich habe dein Clickboard nicht angeguckt. Ich ahne ein, zwei Dinge, aber deine Tweets sind ja doch, dem konnte ich nicht entgehen, sag ich mal. Mhm. Aber ich werde sehen und vielleicht haben wir ja zumindest in Teilen unterschiedliche Rankings und können uns ein bisschen fetzen. Nein, das natürlich nicht. Aber es ist immer ein bisschen spannender, wenn wir jetzt nicht Platz 1 bis 6 gleich haben. Aber das vermute ich auch nicht. Wir beginnen umgekehrt alphabetisch mit Darnell Washington, Big O. Big O, weil er die 0 als Nummer getragen hat. Und bei solchen Spielern, die dann die 0 als Nummer trugen, das sieht immer besonders witzig aus, finde ich. Genauso wie bei einem Nose-Tackle oder so. Ja. Darnell Washington von Georgia, ein Junior, ein 5-Star-Athlet. Das heißt, er war als Recruit aus der Highschool ohne klare Positionszuteilung. Macht vielleicht, wenn man ihn sich anguckt, auch ein bisschen Sinn, dass man nicht genau wusste, wo man den denn nun einsetzt. Lustigerweise übrigens der Number-2-Athlet im Ranking nach Drew Sanders. Über den Linebacker werden wir vielleicht in anderem Kontext auch noch quatschen zusammen. Washington kommt nicht aus Washington, weder Stadt noch State, sondern aus Las Vegas, Nevada und entschied sich in einem erbitterten Recruiting-Battle für die Georgia Bulldogs. 2020, erste Saison, gleich viel gestartet, aber meist als Blocking-Titan eingesetzt. Das ist etwas, was wir in Darnell Washingtons Karriere bei Georgia das ein oder andere Mal nachvollziehen müssen. Nur 7 Catches in der ersten Saison, allerdings für 166 Yards. 2021 fehlte er die ersten Spiele verletzt. Das machte den Weg frei für einen dann True Freshman, nämlich einen gewissen Brock Bowers, über den wir nächstes Jahr wahrscheinlich ausführlich sprechen werden. Danach war Washington dann Part-Time-Starter. Wichtiges Element der Offense, trotz nur 10 Catches für 154 Yards und ein Touchdown, ist National Champion geworden 2021. 2022 Starter neben Bowers, viel 2 Tight-End-Sets gespielt, die Georgia Bulldogs. 28 Catches, 454 Yards, 2 Touchdowns, Second Team All-SEC und natürlich noch einmal National Champion. Ich würde es erstmal an dich übergeben oder soll ich noch kurz die Daten sozusagen, die Körperdaten? Kann ich auch machen.
Das
ist wunderbar. Wunderbar. Dann ist es deine Bühne.
Genau, Darnell Washington, also 6'6", 264. Das heißt, wenn ihr euch jetzt grob vorstellt, ich weiß nicht, vielleicht stellt euch den einen oder anderen Tackle vor, von der Größe her, dann seid ihr schon mal auf einem ganz guten Weg. Die sind dann nochmal ein bisschen schwerer. Aber so in die Richtung geht's ungefähr. 6,65, 264. Lange Arme, 34, 3 Achtel Arme, riesige Hände. Glaub die größten Hände auch in dieser Titan-Klasse, meine ich. Ja, oder zumindest, also auf jeden Fall, von denen, über die wir heute sprechen, die größten Hände, die längsten Arme. Der schwerste aus dieser Gruppe, nicht der größte, da gibt's einen, der ist noch ein bisschen größer. Aber ja, also ein Riese von einem Tight End. Und ich meine, ich habe das bei uns in der Folge auch schon gesagt, ich würde da gar nicht so sehr mit dem Begriff irgendwie Unicorn rumwerfen, weil, und wir haben letztes Jahr über ihn gesprochen, es gab ja letztes Jahr jemanden wie Jelani Woods, der eine ähnliche Größe und sogar auch athletisch auf dem Level war. Aber Washington hat mich schon da beeindruckt in der Art und Weise, wie er das halt auch aufs Feld bringt. Ich sehe bei ihm gerade im Run-Blocking, du hast es vorhin so schön gesagt, der sechste Offensive Lineman, das ist ja so ein bisschen der Ruf, der bei ihm mitschwingt, wenn man über ihn spricht. Und ich finde, also in manchen Bereichen würde ich da sogar noch dagegen steuern, weil ich sage, als Blocker, um also dieser richtig dominante Blocker auch in der NFL zu werden, muss er, glaube ich, noch ein bisschen konstanter werden. Aber er ist auf dem Weg dahin. Und gerade in puncto Run-Blocking ist er schon, also gibt's halt College-Tapes von ihm, wo du denkst, ja, krass, der räumt halt einfach jeden Gegner hier gerade aus dem Weg, egal ob das jetzt ein Edge-Rusher oder ein Linebacker oder wer auch immer ist. Genau, ich mag die Beweglichkeit als Blocker, wie er sich neu ausrichten kann und dann natürlich die Power. Also wenn du halt ein Tight End, 264 Pfund mit einer Wingspan von 83, 3 Viertel hast, ja, du hast halt eine riesen Reichweite und du hast eine riesen Power, die er halt aufbauen kann. Vor allem, wenn er nach innen blockt, der bewegt halt wirklich auch Defensive Linemen zur Seite. Als Receiver muss man bei Washington sagen, er hat natürlich nicht die Dynamik, die ein Spieler wie Dalton Kincaid zum Beispiel hat, über den wir ja auch noch sprechen werden heute. Es ist natürlich keiner, der dir scharfe Routes läuft oder riesen Separation kreiert. Das ist nicht sein Spiel, aber das kann man bei der Größe irgendwo auch nicht erwarten. Und es ist halt auch nicht so schlimm, weil du kannst ja auf verschiedene Arten gewinnen. Und Washington gewinnt halt nicht, indem er, wie gesagt, jetzt irgendwie die Mega-Separation kreiert oder super schnell auf Second Level und zwischen den Zones dann irgendwie die Lücken antizipiert. Er gewinnt halt am Catchpoint. Das ist einfach ein riesiges Target in der Mitte des Feldes, riesiger Catch-Radius, super Ball-Skills, finde ich, bei ihm. Er hat einfach diese Plays, wo der Verteidiger nichts machen kann, egal wie gut der positioniert ist. Ich habe mir vor allem so ein Touchdown gegen Alabama, den ich mir rausgeschrieben habe, der mir einfach in Erinnerung geblieben ist, wo, ich glaube, ein Linebacker ist es.
Ist, glaube ich, To'o, ja.
Müsste To'o sein, ja. All over wirklich ihn ist. Also, ja. Kannst du dich besser covern, aber hat einfach nicht die Mittel, um Catchpoint in der Luft da an ihn ranzukommen. Die Beschleunigung im Play fand ich überraschend gut. Das Adjustment, wie er in der Luft sich bei ungenauen Pässen noch oder am Catchpoint noch anpassen kann, hat mir gut gefallen. Georgia hat ihn ja auch schon rumgeschoben. Also er war jetzt ja nicht ein reiner Inline-Blocker, sondern der hat außen gespielt, Slot gespielt, der hat Wide gespielt. Ich glaube, der kann so eine, also als Receiver, die Receiver-Rolle für mich, was er sein kann. Ich sage jetzt nicht qualitativ, sondern die Rolle. Das ist für mich schon so diese Gronkowski-Richtung. Und Gronk war ja auch keiner, der jetzt, ne, also die riesen Separation kreiert hat als Route-Runner oder sowas. Aber der halt einfach ultra dominant am Catchpoint ist. Ich glaube, in diese Richtung, nochmal stilistisch, nicht qualitativ, kann es, glaube ich, für Washington gehen. Und da sind wir schon an dem Punkt, wenn du einen Spieler hast, wenn du einen Talent haben willst, der mit Quickness, mit scharfen Cuts, mit sowas gewinnt, das ist halt nicht Donald Washington, das ist halt kein Route-Runner. Aber ich glaube, wenn der als Blocker noch ein bisschen kompakter, ein bisschen konstanter wird, dann kann er richtig, richtig gut werden. Und die Grade bei mir ist eine Late First, Early Second Round Grade für Donald Washington.
Ich habe gehofft, dass du ihn so hoch hast. Das Blöde ist, die Grade ist bei uns beiden komplett gleich. Late First, Early Second, da geht schon mal gut los. Aber Donald Washington ist halt einfach ein absolutes Tier. Und was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, weil diese Zahl viel zu wenig auch so im medialen Diskurs irgendwie diskutiert wurde, seine Shuttle-Zeit von 4,08. Ja, absolut. Also das ist vollkommen absurd. Also das geht einfach. Das ist für einen Slot-Receiver, für die das vielleicht so neben der Cone-Zeit die wichtigste Zeit ist, wäre das eine exzellente Zeit. Aber für jemanden, der fast 6'7 ist, 264, das ist nicht möglich eigentlich.
Ja, ja.
Ich finde, davon, von dieser Lateral Quickness, sieht man auch noch zu wenig auf dem Feld. Aber das zeigt natürlich auch vielleicht noch ein gewisses Potenzial, wenn er ein bisschen mit dem Footwork vielleicht noch arbeitet, dass da noch was möglich ist. Ich denke schon, dass er Er hat sich zwar oder ist zwar umherbewegt worden, aber ich finde schon, dass der so Inline und Offset, also leicht zurückgesetzt sozusagen, dass das schon seine Rolle sein wird. Mehr als vielleicht wirklich Split Out oder der Big Slot quasi. Aber das muss man natürlich sehen, wie das in der NFL, welches Team natürlich ihn auch draftet. Die Routen fand ich nicht so beeindruckend oder nuanciert, aber es ist halt absolut ausreichend, weil er eben so ein Mismatch ist. Ich glaube trotzdem, dass in der NFL da noch ein bisschen mehr kommen muss, also dass sich schon noch ein bisschen entwickeln muss, gerade auch was die Cuts angeht. Aber der Körper ist halt so massiv und riesig. Wo willst du da attackieren und wie? Also ne, genau dieses Play, das war, glaube ich, SEC Championship Game, das, was Georgia verloren hat gegen Alabama, wo er dann diesen Touchdown gemacht hat, geht einfach nicht. Ne? Und mittlerweile, seine Hände sind besser geworden. Ich finde, er könnte den Ball immer noch ein bisschen besser attackieren. Und er hat so diese Halbdrops, nenne ich es mal, reduzieren können, die er am Anfang so ein bisschen hatte. Ja. Gute Konzentration bei kurzen, harten Bällen, auch direkt nach dem Cut. Also das gab so ein paar Plays, wo er sich ein Hook oder ein Curl läuft, sich umdreht, der Ball kommt vielleicht ein bisschen früh sogar und er zieht ihn halt rein. Oder bei Contested Catches, der nimmt auch die Hände spät hoch, ist mir mehrfach aufgefallen. Dadurch gibt es halt weniger Möglichkeiten, dass der DB eben noch oder der Linebacker eben den Ball oder den Basket attackiert. Das, also der Catch Radius ist ja krass, die One-Hander sind krass. Und natürlich, ich meine, auch da, er ist jetzt nicht so der wendigste Spieler nach dem Catch, aber wenn der in Schwung ist, und das war ja bei Gronk ein bisschen ähnlich, wenn er wirklich North-South unterwegs ist, dann ist er halt ein echter Load zum Tackle, ne? Dann kann er jemanden mitschleifen.
Mhm. Und da oder drüber springen.
Oder drüber springen. Es gab halt einige Hurdles auch. Ja. Da fand ich übrigens seinen Burst ein bisschen besser als aus dem Stance. Aus dem Stance dauert es schon ein bisschen, bis er in Gang kommt irgendwie. Ist halt ein Long-Strider, ist klar. Aber hier, so wenn er sich umdreht und dann die ersten drei Schritte, das fand ich schon ein bisschen gut. Wo ich ein bisschen Bedenken hatte, war, ich weiß jetzt nicht, ob er die krasseste Body Control hat, weil es gab so ein paar Stumbles zu viel, finde ich. Also wo er den adjusten muss zum Ball und wo er dann so ein bisschen aus dem Schritt kommt. Gut, aber trotzdem, ne? Also im Kontakt macht der 3 Yards automatisch extra. Also wenn so ein Safety ihn versucht zu tackeln, sieht das ja teilweise wirklich absurd aus. Als Blocker fand ich ihn erstaunlich, also dachte ich würde ihn besser finden, als ich ihn fand. Also ich finde ihn, der war natürlich dominant, aber er war vor allem dominant als Brawler sozusagen. Also ne, nicht unbedingt, weil er die krasse Technik hat, sondern weil er einfach die Power, die Länge, die Masse hat.
Ja.
Also so, was so wie es immer so schön heißt, das Soften der Edges angeht, also dass er die Edges halt, dass er den Spieler wegschiebt, das war wirklich krass. Ne? Also da hat er natürlich seinen Running Backs auch immer relativ gute Möglichkeiten gegeben oder geschafft, halt schnell auch Downfield zu cutten. Seine Arme setzt er, finde ich, relativ gut ein. Aber so die Block Angles, auch wenn ein Edge mal Lateral Quickness hatte, das fand ich so ein bisschen, also da gab es schon einige, die einfach schnell an ihm vorbeigeschossen sind. On the move als Vorblocker, so auch wenn er across the formation, was weiß ich, bei irgendwelchen Splits und so oder so ging, da fand ich ihn nicht ganz so beeindruckend. Da war ein bisschen zögerlich, da hat er mal den Kopf runtergenommen, da nutzt er seine Arme nicht richtig. Also, und auch die Blockwinkel waren, fand ich, schlechter. Als Vorblocker, so auf seiner Seite, bei Outside Zone oder Outside Pulse, da war es besser, aber wenn er in Traffic war, fand ich, hat er sich nicht ganz so gut verhalten. Wenn er einen vor sich hat, dann sieht's gut aus. Und was man natürlich auch bedenken muss, wird in der NFL auch vorkommen, dass er eben wirklich viele, viele relevante Passblock-Snaps gesehen hat.
Mhm.
Und ich hatte das ja in unseren Folgen öfter gesagt, mein Gott, man könnte doch mal Daniel Washington ein bisschen mehr einsetzen als Receiver. Das ist doch möglich, auch wenn man Brock Bowers hat. Man kann auch zwei Titans. Man hat ihn doch, finde ich, ziemlich oft drin gelassen im Passblock. Das ist nicht super ausgereift, insbesondere das Footwork, aber die langen Arme waren auch da wieder ziemlich gewinnbringend. Und er hat halt auch zumindest funktionale Core-Strength gegen Bullrush. Also das wird natürlich jetzt weniger in der NFL passieren, aber ich fand es trotzdem ziemlich impressive, wie wenig der sich nach hinten schieben lässt und wie stark auch sein Oberkörper ist. Also das.
Ja. Also er ist halt wirklich, diese Phrase gibt's ja immer wieder mal, so, er ist als Blocker ein 6. Offensive Lineman für einen Titan. Er ist halt schon derjenige, wo ich sagen würde, in den letzten Jahren Titan-Klasse kommt er da am nächsten ran.
Genau, bis auf diese, wenn man jetzt von diesen eher wirklich, die jetzt gar keine Receiving
Skills haben, genau.
Die wirklich eine 4-9 laufen und einfach nur ein guter Blocker sind, aber eben, dass sie sich ab und zu mal einen 5-Yard-Pass fangen können. Aber das kann Daniel Washington, man sieht es ja auch an seinem Schnitt, der ist ja ein vertikaler Threat, ein Seam-Threat.
Genau. Und das war, wo ich halt diese Gronk-Vergleiche auch so ein bisschen
gesehen habe. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Das sind halt die Plays, die er gemacht hat. Ne? Ich meine, Gronk war ja auch so ein Rumbler. Also
Du
siehst ja Gronk nicht und denkst, das ist aber ein präziser Roadrunner hier. Sondern
ich fand ihn schon ein bisschen besser als Daniel Washington. Jetzt fand ich ihn schon.
Ja.
Also die Foot Thickness, da, ja, da ja, muss noch was Fall. Kommen. Ne?
Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Aber unterm Strich hat er viel gewonnen mit
ja.
Long Speed, über, also wurde dann überrascht auf einmal in den Seams. Und wenn du dann halt irgendwie da einen Safety hast, der hält am Catchpoint keine Chance.
Ja. Und vielleicht noch das, der letzte Punkt, der mir war, also das ist, hat jetzt nichts mit der Grade zu tun, aber was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ich meine, er hat ja wirklich dafür, dass er so ein Talent ist, relativ wenig Highlight-Plays gesehen, einfach dadurch, dass, oder sagen anders, Highlight-Plays hat er schon, aber er hat wenig Plays gesehen, wo er jetzt gefeatured wurde als der Receiving Threat, Touchdowns. Und ich fand halt, man sah immer wieder, er ist ein Teamplayer, wenn er sich freut beim Touchdown, anderer Spieler, den er vorbereitet durch einen Block oder so. Es gibt ja so Spieler, die dann immer so, naja, warum bin ich's nicht gewesen? Das kann man bei ihm nicht nachsagen. Ja. Wie gesagt, hat jetzt nichts mit der Grade zu tun, aber ist mir mehrfach bei ihm positiv aufgefallen. Letzter Punkt, wenn man sich anguckt, wie wenig Catches der hat und wenn man dagegen die Highlight-Plays setzt, dann ist das eine absurd hohe Rate.
Das stimmt,
also, ja. Ich meine, das ist schon krass. Also, er ist technisch für mich noch ein bisschen roher als erwartet, auch im Blocking, aber der hat natürlich eine unfassbare Upside, weil er sich nicht so bewegen dürfte mit der mit der Statur. Das ist schon ein sehr, sehr interessanter Spieler. Wollen wir zum nächsten kommen oder hast du noch ein paar abschließende Worte zu
Daniel Washington? Ich glaube, wir haben ihn gut beschrieben. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er auch unter 1 geht, tatsächlich. Weil er ist halt so, er ist halt schon so diese freaky Kategorie, eben mit dieser Upside. Ich könnte mir vorstellen, so Bengals vielleicht, Saints vielleicht, in der Range, Teams, die einen Tight End brauchen. Das würde mich nicht wundern.
Ja, also könnte ich mir auch vorstellen. Das ist halt, weil einfach die Upside so hoch ist und wir haben jetzt nicht so viele glasklare First-Rounder dieses Jahr.
Ja.
Dann finde ich es auch nicht schlimm, einfach auf jemanden zu zocken, der vielleicht einen gar nicht so niedrigen Floor hat, aber könnte man zumindest gegenüber einigen anderen Spielern so vertreten, aber der einfach dieses riesige Upside hat und wo man, denke ich, wahnsinnig viel rauskitzeln kann.
Ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Luke Schoonmaker von Michigan. Ein Redshirt Senior, Luke Schoonmaker, ein Three-Star-Recruit aus Hampton, Connecticut, der sich für die Wolverines entschieden hat. Die Karriere, die College-Karriere kam erstmal schwer in Gang. 2018 Redshirt. Ihr seht schon, der ist ein bisschen länger dabei als zum Beispiel ein Daniel Washington. 2019 tiefer Backup mit nur 2 Catches. 2020 tiefer Backup mit keinem Catch. Also das ist 3 Jahre so ein bisschen mau gewesen. 2021 ist er dann Part-Time-Starter geworden. Mehr Spielzeit, 17 Catches, 3 Touchdowns, vor allem als Blocker eingesetzt. Und auch deswegen vor allem dann eben zum Honorable Mention All-Big Ten Titan ernannt worden. 2022 hat er profitiert von einer frühen Verletzung von Eric All, dem eigentlichen Starting Titan, und ist dann eindeutiger Starter geworden, hat eben auch mehr diese Receiving-Rolle übernommen. 35 Catches, 418 Yards, 3 Touchdowns, Third Team All-Big Ten, 2 Spiele wegen einer Schulterverletzung raus und in anderen war er so ein bisschen limitiert. Ja, Michigan muss man sagen, Eric All, Luke Schoonmaker, Colston Loveland, sehr talentierter Freshman by the way, und Joel Honigford, also da gab es erhöhte Wortwitzgefahr, ich werde keinen einzigen davon verwenden, aber es gab sie. Luke Schoonmaker, was ist das für ein Typ? 6'5", 251, ein großer Teil mit genügend langen Armen, 32,7 Achtel, und guter, wenn gleich nicht überragender Athletik, eine 4,63 gelaufen, 33,5 Vertical, also von einer Explosivität, passt das soweit. Hat meist Inline gespielt oder Offset, gelegentlich auch mal im Slot, hat viel Erfahrung im Gap-Blocking, also Mann gegen Mann gehabt. Mir hat er insgesamt doch recht gut gefallen, muss ich sagen. War so ein kleiner Geheimtipp auch während der Saison, ist jetzt eigentlich bestätigt worden. Geht kurz einfach das Receiving durch, danach das Blocking. Ich finde sein Release gut, gegenlegentlich sogar wirklich bursty, kommt schnell auf die Route, weicht Gegnern in der Box sehr flüssig aus. Das war ein Skill, der mir immer wieder aufgefallen ist. Der bleibt fast nie in Traffic hängen, sondern antizipiert da gut. Auf den ersten Schritten Deceiving, gute Route-Vorbereitung, nicht super explosiv. Manchmal dauert es aus den Cuts zu lange. Ausnahme von Outroutes, die fand ich wirklich auch sehr, sehr gut vorbereitet und auch sehr hart gelaufen. Route Running hat mir also insgesamt gut gefallen, ist aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass er den nicht immer mit derselben Urgency läuft. Vielleicht, wenn er ein früher Read ist oder nicht. Allgemein Michigan, aber das liegt an der Offense, sind halt mit ihren Titans super viel Crossers und Drags gelaufen. Also ne, so Crossing Routes, Inside Routes, Mesh Plays mit den Titans gegen Zone, da war er halt oft auch sehr, sehr weit offen. Hat aber einfach auch Skills, so Softspots in Zone zu finden, nicht nur underneath, sondern auch durchaus bei tieferen Crossern oder Inroutes oder Overroutes zwischen den Linebackers und den Safeties, da ist er eigentlich, finde ich, relativ gut. Hat nicht besonders viele vertikale Plays, aber ich glaube, der hätte auch ein gewisses Potenzial für so Seam-Route-Gefahr, zumindest ab und an. Problem ist so ein bisschen, oder wo ich mir nicht ganz klar war, er hat nicht sehr viel gegen Man-Coverage gespielt, kann er sich da durchsetzen? Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber das ist für mich zumindest eine kleine Projection. Hat sehr sichere Hände, habe keinen einzigen Drop gesehen in den Tapes, die ich gesehen habe, oder auch sonst, wenn ich das mir so die üblichen Seiten angeguckt habe, wird das nirgendwo erwähnt. Ist allerdings in Traffic nicht besonders profiliert. 50-50-Bälle gehen zu oft inkompliert, muss den Ball ein bisschen besser lernen zu attackieren. Aber fand ich auch nicht so schlecht, wie gelegentlich berichtet. Da stand halt immer, oh, da kriegt er gar keinen Ball rein. Ich finde, da kann sich schon ganz gut konzentrieren. Also merkt man auch zum Beispiel bei Underthrows. Also die sammelt er eigentlich vom Boden ganz gut ein. Das ist für viele größere Titans ja ein Problem. Nach dem Catch fand ich ihn jetzt nicht so dolle. Keine ideale Balance. Hat, finde ich, wenig Hits absorbiert. Zu viel Ankle-Tackles haben gesessen. Yards after Catch, wenn dann dadurch, dass er eben ganz soliden Speed hat, aber jetzt keine tollen Moves, keine besondere Stärke im Kontakt oder Power im Kontakt. Als Blocker fand ich ihn gut. Nicht so gut, wie viele Seiten berichten, aber gut. Beschäftigt Gegner, kontrolliert Gegner. Gibt es manchmal, dass er zurückgepusht wird, aber hat eigentlich einen guten Initial Contact. Ist nur keiner, der jetzt irgendwie wirklich Spieler, wie es ein Daniel Washington öfter gemacht hat, wirklich als im Run-Game einfach so aus der Box rausschiebt. Fand ein paar richtig starke Raps in der Edge. Da gab er seinen Running Backs, also Corum und Edwards, oft eine gute Möglichkeit, einfach dann den Cut zu setzen. Gute Awareness, er blickt freie Defender und reagiert schnell. On the move fand ich ihn nicht so stark, nicht immer ideale Positionierung, hat ein paar so, wo er so oversettet, also wo er vielleicht ein bisschen zu schnell ist und dann nochmal zurück reagieren muss, weil der Spieler eben, weil er das Movement des Gegners nicht so richtig berücksichtigt, aber hat da dann oft nette Adjustments kurz vor der Blockaufnahme. Dadurch wird das Play noch gerettet. Hat auch ein paar Passblock-Raps gehabt mit okayem Erfolg, sage ich mal. Da sind es vor allem die Arme und Hände, weil er einfach viel neu ausrichtet. Ist halt ein älterer Prospect, das muss man bedenken. Wird bereits 25, für mich ein Inline-Prospect mit gewisser Upside, hat gute Hände, braucht auch konstantere Route- und Catch-Skills. Insbesondere in Traffic, könnte vielleicht noch ein bisschen vertikaler eingesetzt werden, als das Michigan getan hat, weil ich die Releases halt wirklich mag, insbesondere die vertikalen Releases. Typ Straightliner mit nicht so super viel Quickness, merkt man insbesondere nach dem Catch. Ich habe ihn in so einem Bereich, so frühe, mittlere, dritte Runde, also ein bisschen über dem Konsens. Mir hat Luke Schoonmaker doch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
Da kann ich noch einen draufsetzen. Ich habe den mit einer Zweitrunden-Grade.
Oh, das finde ich gut. Das ist ja wirklich überraschend. Also das,
ja, das ist auch da weg vom Konsens.
Also ich bin ja schon ein bisschen weg vom Konsens, dass ich sage, der geht so in oder könnte so in die, ja, so in den Top 70 gehen. Aber das ist ja sehr schön, Adrian, sehr schön. Hau raus.
Also ich muss ehrlich sagen, je mehr er war fünfte, sechste Teil, den ich gesehen habe. Und je mehr ich von ihm gesehen habe, desto mehr bin ich in die Richtung gegangen, was genau macht Michael Mayer, was Luke Schoonmaker nicht macht. Das war so, also Michael Mayer, so der Konsens Nummer 1 Thailand, glaube ich, kann man sagen. Sie haben zumindest bei den meisten sind auf 1. Ich fand als Schoonmaker, die meisten positiven Punkten, die du gesagt hast, kann ich eigentlich zustimmen. Ich finde, der blockt in Ordnung, da bin ich auch bei dir, der wird ja teilweise so als der Inline-Blocker.
Kann ich ja nicht.
Genau, gut. Ich finde, er ist gut. Und ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Ich glaube, da kann er noch mehr auch aus seinem Frame rausholen. Ich meine, 6'5 mit 251. Mhm. Wahrscheinlich kannst du da schon noch 5, 6, 7 Pfund draufpacken und da auch noch ein bisschen mehr Power entwickeln. Aber der kann Inline blocken. Und ich fand ihn, ich werde jetzt ab und zu diesen Vergleich ein bisschen bringen, weil ich finde halt, Mayer ist so der stilistisch ähnliche, ein stilistisch ähnlicher Teil
der Rolle. Wir reden aber ja noch über ihn.
Genau, wir reden noch über ihn.
Also, kleiner Spoiler.
Genau, wir werden auf jeden Fall noch über ihn reden. Aber ich fand jetzt zum Beispiel das Schoonmaker als Inline-Blocker, ich fand ihn da besser als Mayer und auf jeden Fall nicht schlechter. Gerdorf als Blocker hat mir gut gefallen, Leverage als Blocker hat mir meistens gut gefallen, Reichweite hat mir gut gefallen. Was ich vor allem bei Schoonmaker aber positiv fand, ist, wie der sich bewegt. Ich finde, in der Hinsicht, auch im Vergleich in der Klasse, gehört er einigermaßen für mich weit oben mit dazu, weil der beschleunigt gut nach dem Catch, in meiner Meinung, der hat eine Dynamik, finde ich auch. Den Release fand ich unerwartet schnell, ja, tatsächlich. Ja, also genau, dann sowas nach dem Catch, Hüften drehen, Tempo aufnehmen, sieht super fließend bei ihm aus. Ich finde, die Bewegungsabläufe sind sehr, sehr rund bei ihm. Wenn er kurze Outbreaking Routes läuft, scharfe Cuts, was ich zum Beispiel finde, was viele Titans halt nicht haben, was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist, weil wir reden halt meistens über 250 Pfund und aufwärts. Da ist klar, dass jetzt die Cuts nicht unbedingt scharf kommen. Ich finde, Schoonmaker hat das in seinem Spiel. Dieses Ball Underthrows noch vom Boden kratzen, da habe ich auch aufgeschrieben. Da hat er ja auch, ich habe mir einen Catch gegen Indiana aufgeschrieben, wo er halt wirklich Separation eigentlich hat, dann aber abbremsen muss, weil er halt ein Underthrow ist und dann wirklich ein paar Zentimeter über dem Boden noch hochpflückt.
Das war, glaube ich, der erst incomplete gegeben wurde, oder? Und dann
genau, ja, ganz genau. Genau. Ja. Bei tieferen Routes hat er mir gefallen, weil so ein bisschen so ein Glider ist, der schnell 12, 14 Yards Tiefe gewinnt, wenn wir darüber reden, kann der in den Seams gewinnen. Und dann, ehrlicherweise dann, als ich sein Tape gesehen hatte, oder so die ersten zwei Tapes oder so gesehen hatte, fand ich auch, dass seine athletischen Tests da nicht überraschend in dem Sinne sind, weil mein Schoonmaker war wirklich eigentlich durch die Bank weg gut bis sehr gut. Also 40 Yard, 10 Yard Split, 20 Yard Split, Hochsprung, Weitsprung, Shuttle, eigentlich das alles war eigentlich gut bis sehr gut. Und ich finde, da sitzt nochmal der Vergleich, aber zum einen hat er überall besser getestet als Michael Mayer und ich finde, man sieht es auf Tape auch. Also er bewegt sich in meinen Augen besser und er bewegt sich schärfer. Genau, ich glaube, dass er wirklich ein guter Allrounder sein kann, der Inline blocken kann, der als Move-Blocker eingesetzt werden kann, aber der im Passspiel, glaube ich, halt auch mehr sein kann als so ein ich besetze die Underneath Zones und fange da meine 50, 60 Bälle für, keine Ahnung, 600 Yards oder sowas, sondern ich glaube, dass der wirklich auch einen ausgeprägteren Route-Tree, zumindest mal was die Tiefe angeht, laufen kann. Also ich mochte Schoonmaker echt sehr. Ich glaube, als Blocker wird er noch mehr Power brauchen. Ich will auch ein bisschen mehr Präzision, vor allem bei Blocks dann in Space von ihm sehen. Ich glaube, als Route-Runner, wie gesagt, ich finde, er läuft schon gute Routes, was die Schärfe und die Athletik angeht. Manchmal hätte ich mir noch ein bisschen mehr Awareness gewünscht, weil ich finde, er hat schon so noch ein paar Routes, wo er so ein bisschen in den Gegenspieler reinläuft oder nicht so das richtige Gespür hat, wo er jetzt sich positionieren sollte. Aber also ich mochte den sehr. Ich meine, der wird eher in der späten Runde 3 Range gehen, vielleicht sogar Runde 4. Aber bei mir hat der eine Second Round Grade.
Ja, sehr gut. Vor allem, weil es halt, also ist halt kein Hot Take. Ich sehe ihn nicht ganz so positiv, aber ja, was du gerade gesagt hast, das vielleicht muss man da nochmal differenzieren. Was ich meinte ist, beim Release auf den ersten Schritten, finde ich, ist er sehr, sehr, ich sag mal, adept darin, zu wissen, wer bewegt sich jetzt wie komme ich an dem Spieler vorbei. Das, was mir weniger gut gefallen hat, ist, wenn er auf der Route ist, zum Beispiel bei Hooks oder so, dann merkt er nicht oft, gerade gegen Zone Coverage, ich stehe halt mehr oder weniger direkt hinter dem Linebacker und nehme mich damit selbst aus dem Play. Da muss ich halt so ein bisschen adjusten nach innen oder außen, dass er sozusagen sich dann mehr anbietet. Mhm. Das würde ich vielleicht, also das ist so ein bisschen das, wo ich am ehesten denke, dass er vielleicht noch mehr Awareness braucht. Ich fand das, aber die...
Also, ja, Nisa. Um da ganz kurz noch reinzugrätschen, weil jetzt habe ich den Vergleich ein paar Mal gemacht, das ist halt das, wo Mayer besser ist. Also wenn es darum geht, Zones zu antizipieren und diese Räume zu besetzen, da ist er ja einer der ein, zwei Besten dieser Klasse. Und da ist Schoonmaker noch nicht so weit, aber ich glaube halt, dass die Upside bei Schoonmaker, gerade auch als Roadrunner, ist für mich höher im Vergleich.
Wir werden nachher über Michael Mayer reden und ich werde es jetzt schon verraten, ich habe ihn höher als Schoonmaker, du vielleicht nicht, werden wir dann gleich sehen. Also der eine Punkt bei den Routes, würde ich sagen, die Outroutes ist halt, ich habe es ja auch erwähnt, sind die Routes, die Schoonmaker wirklich richtig hart läuft. Aber ich finde, bei anderen Routes habe ich das noch nicht ganz so doll gesehen wie du vielleicht. Aber das zeigt zumindest ja auch wieder Potenzial. Ne? Das ist ja einfach nicht alle laufen alle Routes gleichermaßen gut. Das ist ja, das ist ja auch eine Frage von, natürlich auch einfach von Repetition, von Gewöhnung sozusagen. Und natürlich auch davon, wie vielleicht ein OC die Routes gelaufen haben will. Gerade gegen Zone sieht man das ja bei Titans oft, das sieht ganz schön die Routen abrunden, weil es einfach nur darum geht, schnell an den und den Spot zu kommen. Und dann lernen sie es vielleicht nie. Wer weiß. Ja. Oder zumindest nicht im College. Und dann müssen sie in der NFL da nochmal ein bisschen nachlegen. Ja, spannend, dass du den so hoch hast, finde ich jetzt richtig gut. alles klar, wollen wir zum nächsten oder hast du noch letzte Worte
zu Luke
Schoonmaker? Dann sind wir jetzt bei noch einem Luke, nämlich Luke Musgrave von Oregon State. Luke Musgrave, ein Three-Star-Recruit aus Bend, Oregon. Ich finde, wenn man aus Bend kommt, sollte man eher Edge-Rusher werden, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Er hat sich überraschend nicht für die Oregon Ducks entschieden, sondern für die Oregon State Beavers. Obwohl seine Familie, sein Vater, sein Onkel für die Ducks spielten, ich kann das nur gutheißen, aber das ist dennoch ungewöhnlich. Der Onkel übrigens, Bill Musgrave, seinerzeit Backup von Joe Montana und Steve Young, bei den 49ers, jüngeren Fans wahrscheinlich vor allem als OC bei diversen NFL-Teams bekannt. Zurück zu Luke, 2019 Backup, 2020 Part-Time-Starter, 2021 Starter mit soliden Zahlen, 22 Catches, 304 Yards, ein Touchdown. Da galt er dann so ein bisschen als Geheimtipp. Ah ja, der könnte jetzt in der nächsten Saison kommen und sich für die Draft-Instellung bringen. Ging auch ganz gut los. 11 Catches, 169 Yards, ein Touchdown in den ersten beiden Spielen. Und dann gab es aber eine Knieverletzung und Saison aus. Von daher ist bei Luke Musgrave ein bisschen Projektion dabei. Die Zahlen hast du wahrscheinlich, von daher übergebe ich jetzt direkt an dich.
Sehr gerne, ja. Luke Musgrave, 6'5", 6'7", also ja, ich würde sagen, eine gute Größe. 6'6", ja. Gehen wir 6'6", gute Größe. 253, Arme 32,5/8, also voll in Ordnung. Große Hände, 10,3/8 Hände, also alles im oberen Bereich, kann man glaube ich sagen, abgesehen vielleicht vom Gewicht, aber auch da ist er voll in Ordnung. Ja, Musgrave ist halt eine Projection, das muss man, finde ich, schon sagen, weil er als Spieler, finde ich, zum einen haben wir einfach wenig von ihm gesehen eben, du hast ja gesagt, die Verletzung, zwei Spiele letztes Jahr. Wenn er diese Saison durchgespielt hätte, wer weiß, der hat in zwei Spielen 300 Yards, also wer weiß, ob er da wirklich dann komplett alles angezündet hätte und ich würde vielleicht anders über ihn sprechen heute. Er ist eine Projection, aber er ist eine spannende Projection durch die Mischung eben aus Größe und Speed. Der war der viertschnellste Tight End bei der Combine in dieser Klasse. Über 40 Yards, guten 10-Yard-Split gehabt. Ich glaube sogar den besten 10-Yard-Split. Drittbester Weitsprung unter den Tight Ends. Also wirklich, Explosivität ist da, Athletik ist da, Speed ist da. Was er, denke ich, schnell sein kann, ist ein vertikaler Receiver auf der Position. Das hat er auch beim Senior Bowl, da haben sie ja diese Tracking-Daten. Da war er auch einer der schnellsten Spieler. Ich glaube, er ist der erste Tight End überhaupt, der die 20 Miles per Hour beim Senior Bowl geknackt hat. Die tracken ja da die On-Field-Daten. Da hat es, glaube ich, bisher, ich meine, ich habe gesehen, noch nie ein Tight End hat die 20 geschafft, er war drüber. Also wirklich, die Beschleunigung ist einfach auch krass und das sieht man auch auf Tape. Man kommt super schnell aufs zweite Level. Und dann hast du halt wirklich diesen Mismatch-Faktor. Dann kommen Linebacker nicht hinterher oder müssen dann irgendwie ein Holding machen. Safety sind zu klein bei einem 6-6 Tight End. Also da ist Musgrave, glaube ich, auch als Rookie relativ schnell. Der Waffe, der Speed ist sichtbar, das Potenzial ist sichtbar. Er hat, finde ich, auch den Speed, wenn er Straightline einigermaßen arbeiten kann, um nach dem Catch Schaden anzurichten. Catch-Radius ist da. Ich fand ihn diese Geschwindigkeit auch bei Inbreakern teilweise sichtbar. Also dass der Linebacker einfach davonläuft und dann muss der Cut gar nicht so mega scharf sein, weil er hat einfach noch so einen Speed-Vorteil. Genau, ich fand ihn halt schon, also ich weiß, dass viele den recht hoch haben. Ich fand ihn halt schon noch ziemlich roh insgesamt. Also Speed, Athletik und sowas, alles da. Ich finde aber, er ist halt noch roh auch in der Art und Weise, wie er sich auf dem Footballfeld bewegt. Und das nicht nur als Blocker. Ich glaube auch als Receiver, dass der einfach in seinem Route Running noch deutlich mehr Nuancen einbauen könnte. Und dann ist halt die Frage, ob er es kann, weil bei so einem großen, langen Tight End ist ja immer so die Frage, wie agil, wie quick kann der wirklich sein. Ja, ich fand, dass da auch Awareness teilweise noch nicht so gut ist, so Sachen wie in der Route zum Quarterback zurückkommen, solche Sachen. Ich finde, dass er teilweise noch sehr, sehr statisch und oder hat nicht so das Gefühl dafür, wo sich die Verteidiger hinbewegen oder wo der Quarterback ihn braucht. Und das macht die Passfenster für den Quarterback teilweise sehr klein. Und als Blocker ist er halt noch super wild. Also technisch, ich finde aber auch hier Positionierung, wo er seinen Anker setzen muss, solche Sachen. Er macht mit Effort dann viel Wett, aber da fand ich ihn schon noch sehr, sehr roh. Genau. Ich mag ihn als so ein bisschen als Projekt, hab ihn von der Grade her aber late second, early third. Also ich bin bei ihm ein bisschen niedriger als der Konsens.
Ach ja, Adrian, wir kommen zu oft zusammen. Das ist ein bisschen. Aber immerhin haben wir bei Schoonmaker, dachte ich, gehe ich aus dem Konsens raus. Da hast du mich nochmal deutlich übertroffen. Bei Luke Musgrave gehe ich auch ein bisschen aus dem Konsens raus. Da sind wir dann ziemlich ähnlich. Ich habe den auch Let's Second. Mhm. Kann eigentlich das meiste, was du sagst, bestätigen, muss jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen. Ich mag ihn gerade wirklich als vertikalen Tight End. Sein Release gewinnt schnell Geschwindigkeit, gewinnt auch die gewünschte Leverage, finde ich, innen oder außen im Route Stem, also auf den ersten Schritten, nutzt, finde ich, seinen Körper da auch relativ gut, gerade wenn er gegen Off-Coverage spielt. Ich finde ihn physisch beim Route Running, also lässt sich jetzt vom Kontakt nicht groß beeinflussen. Mhm. Sollte ein bisschen mehr versuchen, das ist wahrscheinlich das, was du auch unter Wild manchmal beschrieben hast, nicht immer durch den Defender durchzuspielen, sondern an ihm vorbei. Das ist etwas, was zum Beispiel Luke Schoonmaker wesentlich besser getan hat. Ne? Also, dass er ihm auch ausweicht. Man muss, auch wenn man ist ja durchaus trotzdem ja ein physischer Tight End mit seinen über 250 Pounds, musst du nicht jedes Mal durch den Spieler durchspielen. Ich mag seine Routes, ich finde die vernünftig, sie haben nicht die ganz groß spektakulären Elemente, nicht wirklich dieses Deceiving irgendwie. Ich mag seine vertikalen Stems, ich mag seine Seam Routes, ich finde, dass er dadurch eben Linebacker und Safety unter Druck setzt. Seine Corner Routes gefallen mir, gewinnt da einfach mit Körperkontrolle, die fand ich in einigen Plays auch relativ gut. Insgesamt ist er ja einfach auch viel vertikal eingesetzt worden, bei den insgesamt wenigen Einsätzen, ne, muss man ja auch sagen.
Genau.
Es war halt viel Play-Action, weil die Beavers relativ runlastig spielen und er war halt oft verletzt. Ist halt kein reiner Possession oder Underneath-Tightend. Man müsste Zone-Fenster noch verlässlicher finden. Er strandet manchmal neben oder hinter dem Zone-Linebacker, Underneath oder Intermediate. Hände fand ich gut, guter Radius, auch Catches weg vom Körper. Manchmal lässt er den einen oder anderen einfachen Ball an seinen Körper, hat jetzt nicht in groß vielen Drops irgendwie resultiert, aber müsste die Hände mit den Händen vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Ball gehen. Ja, nicht viel Contested Catches. Catches gegen Man Coverage ist auch so ein bisschen Frage oder ein kleines Fragezeichen. Wissen wir einfach wenig drüber. Bietet sich solide an, finde ich, aber finisht nicht genug. Es gibt ein paar Plays, wo er sich am Catchpoint mehr behaupten müsste. Er ist ja auch kein besonderes Red Zone Threat gewesen, in der ganzen Zeit. Das würde man auch sagen, der ist jetzt nicht irgendwie der große Touchdown-Maker. Nach dem Catch keine besonderen Moves, eher so ein North-South-Runner. Nicht besonders viele gebrochene Tackles. Also fast immer sitzt der Erste. Das fand ich ein bisschen seltsam für jemanden, der doch so groß und auch durchaus schwer ist. Da fehlt so ein bisschen der Wiggle irgendwie, die Moves. Die Contact-Balance ist vielleicht auch nicht absolut top-notch. Die Stärke im Kontakt, also das ist alles okay, aber vielleicht könnte da ein bisschen mehr noch kommen.
Ja, genau.
Beim Blocking, ich fand das Blocking vielleicht nicht ganz so schlecht wie du, aber was mir tierisch auf den Sack gegangen ist, auf gut Deutsch, ist, wie oft der late of the snap war. Also der andauernd war, ich hatte das irgendwann mal, andauernd war wirklich der letzte Spieler und natürlich verlierst du dann ideale Positionierung, weil der Gegner ja schon einen Schritt gemacht hat. Der Blocking-Winkel ist dadurch off. Es ist wirklich zu oft passiert und dadurch hält der Blocks eben auch kürzer, als er vielleicht könnte. Ich fand, als Vorblocker war der eigentlich ganz gut. Also da fand ich ihn erstaunlich gut sogar. Also wenn er on the move ist, wenn er seine Arme dann einsetzen kann, wenn er sich zum Gegner positionieren kann mit ein paar Schritten. Inline war es einfach so, ja, Leverage Placement war manchmal da, manchmal nicht da. Und wenn es da war, hat er auch durchaus Defender bewegt. Das fand ich gar nicht so schlecht. Aber es war sehr inkonstant gewesen.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein bisschen habe ich bei Musgrave halt die Frage, ob er da signifikant besser werden kann. Das war so ein bisschen mein Zweifel bei ihm. Ich glaube, dass der als Rookie schon, und ich meine, ein bisschen bei Rookie-Titans meistens eher underwhelming, selbst wenn sie hochgeschrieben werden, brauchen einfach eine Weile, bis sie in der NFL sich zurechtfinden. Und ich könnte mir bei Musgrave vorstellen sogar, dass jetzt zum Beispiel meine Grade hier nach seiner Rookie-Saison ziemlich blöd aussieht, weil er vielleicht irgendwie der zweitdrittbeste oder zweitdrittproduktivste Receiver in dieser Klasse als Rookie ist. Aber ich weiß halt nicht, ob er viel mehr wird als dieser vertikale Receiver letztlich auf der Tight-End-Position, was Value hat, deswegen habe ich ihn immer noch late second. Aber ich weiß nicht, ob er viel mehr wird, ehrlicherweise.
Ja, ich sehe ihn wahrscheinlich im Blocking ein bisschen mehr Potenzial. Also ich finde schon, dass der das Potenzial hat, ein vertikaler All-Around-Tight-End zu werden. Ich finde halt einfach wenig wirklich gravierende Schwächen im Spiel, brauche aber fast überall noch Nuancen oder Verbesserungen, um irgendwie ein guter Teil zu werden. Und ich glaube nicht, dass dein Grade komisch aussieht, weil Late Second ist immer noch ein ziemlich gutes Grade, würde ich sagen.
Ja, also wir sind ja immer noch. Nicht das Grading, vielleicht das Ranking, weil er ist halt bei mir einfach nicht in der Top 5 im Endeffekt.
Bei mir ist er, jetzt muss ich überlegen, ist er der Fünfte? muss ich gleich nochmal gucken.
Bei mir sind die 6 halt im Endeffekt.
Okay, ja gut, aber das sind wir relativ nah beieinander bei Luke Musgrave. Er ist auf jeden Fall nicht in den Top 3, wo er oft hingeschrieben wurde bei mir. Mhm. Obwohl ich, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, ich finde die fast alle spannend. Also wir reden jetzt hier so ein bisschen über Nuancen, weil wir die natürlich auch ranken müssen und so, aber wann haben wir so viel Titans am ersten und zweiten Tag gehabt? Und
eben,
wir werden die meisten Titans, zumindest bei mir, kann ich schon mal, die wir heute besprechen, sind am ersten oder zweiten Tag.
Also ich habe Musgrave, wie gesagt, meine 6 und ich habe 6 Grades auch für die ersten beiden Tage. Danach geht's für mich Richtung Tag 3. Aber immerhin, ich meine 6, also hatte ich noch nie. 6 Grades in den ersten beiden Tagen hatte ich noch nie.
Das heißt, du hast keinen Drittrunden-Grade quasi.
Also Musgrave ist für mich Late Second, Early Third.
Ja, genau. Aber
genau, kein, danach geht's kein, für mich in die frühe Vierte, okay. Ja. Okay.
Muss ich gucken, könnte bei mir ähnlich sein, aber vielleicht nicht ganz. Ja, wir haben ihn angesprochen. Wollen wir uns dran wagen, ja?
Tun wir es, ja. Ich habe schon viel Hate bekommen.
Du hast schon viel Hate bekommen. So. Michael Mayer, Notre Dame. Ja, doch einfach einer der bekanntesten Titans, auch, muss man ganz klar sagen, einer der produktivsten Titans, ja, die es in den letzten Jahren insgesamt im College Football gab. Und das, da wird man ihm ja nicht. Nicola natürlich, ja, wir haben, das muss ich vielleicht erzählen. Michael Mayer, jedes Mal, wenn ich ihn erwähnt habe in den letzten Jahren, man musste ihn ja oft erwähnen, wurde von Nicola und Christian immer eingeworfen, ein gewisser Michael Mayer, der genauso geschrieben wird von den Razorbacks, was war das noch? Ravensburg Razorbacks, jetzt habe ich mich total verscherzt bei allen, dass ich nicht mehr weiß, woher die kommen. Genau, und der scheint ein ähnlich, auf seinem Level ein ähnlich produktiver Spieler zu sein, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Michael Mayer, kommen wir zurück, nicht Michael Myers. 5-Star Top Recruit aus Independence, Kentucky. Und was macht man, wenn man aus Independence kommt? Man geht auf ein Independent College, nämlich zu Notre Dame. Was einfach auch daran liegt, muss man ja sagen, egal wie hoch wir die haben, Notre Dame war in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten eine ziemliche Tight-End-Schmiede. Und wie das so ist, 2020, als er da hinkommt, waren die Irish gar kein Independent, sondern sind ja wegen der Corona-Saison für ein Jahr in die ACC gegangen. Das hat Mayer nicht gestört. 42 Catches als True Freshman, 450 Yards, 2 Touchdowns. Third Team All-ACC, Freshman All-American. Und in den nächsten beiden Jahren war es einfach der Go-To-Guy der Offense. Gerade wenn es eng wurde, gerade wenn es Klatsch wurde, war er immer da. 2021 71 Catches, 840 Yards, 7 Touchdowns. Im letzten Jahr 67 Catches, 809 Yards, 9 Touchdowns. Das sind gerade für ein College-Titan überragende Zahlen. Die hat man einfach nicht so oft. Das muss man so deutlich sagen. Was ist Michael Mayer für ein Typ? Ich darf mit ihm beginnen. Du darfst dann gleich vielleicht noch mehr Wasser in den Wein kippen. Wobei mein Wein auch schon so ein bisschen, sagen wir mal, das ist jetzt nicht der 15-prozentige Wein. Also nicht der ganz heftige, sondern eher so der 10,5 leichte Weißwein oder so. Michael Mayer, 6'5", 249, also gut, das heißt, vielleicht, ich hätte ihn ein bisschen schwerer erwartet, ehrlich gesagt, als ich ihn gesehen habe, aber vielleicht liegt das auch daran, dass er so spielt. 31,5 Achtel Arm, also eher kleine Arme oder kurze Arme, eher kleine Hände mit 9,5, aber das ist noch alles irgendwie gängig. Eine 40 von 4,70 gelaufen, Vertical von 32,5. Ist nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht überragend. Und ich denke, diesen durchschnittlichen, für eben Top Prospects oder designierte Top Prospects, durchschnittlichen Speed und Explosivität sieht man auch ein bisschen, finde ich, auf dem Feld. Ja, ist Inline, Offset und im Slot eingesetzt worden, gelegentlich auch mal Split-Out. Ein Release hat mich ein bisschen gestört, er ist nicht besonders schnell. Ich fand seinen Route-Tree relativ variabel. Ich fand seine Routes auch grundsätzlich nicht schlecht. Auch, muss ich sagen, besser als bei Schoonmaker, wenn wir diesen Vergleich weiterhin. Aber ich finde, so ein bisschen das beste Beispiel eines One-Speed-Route-Runners. Da ist nicht besonders viel Finesse bei, da ist, hat ein bisschen so Setup der Routes, wenn er so einen kleinen Sidestep oder Hesitation-Step irgendwie am Anfang hat, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig profiliert. Ich mag seine Out-Routes, wie bei Schoonmaker komischerweise. Da fand ich das Setup gut in Stem, also dass er ein bisschen nach innen geht und dann nach außen ausbricht sozusagen mit einem guten Break-Schritt. Je länger ich geschaut habe, desto mehr konnte ich mich mit seinen Routes anfreunden. Also mein Grade ist so ein bisschen dann nach oben gegangen. Die Cuts sind okay, aber ist halt nicht konstant Separation daraus. Also es gibt so ein paar gute Plays, gerade so Slants, wo er so einen kleinen Shake and Bake vorher hat, oder wo er den Fuß nach außen oder innen stellt und dann die Cut in die andere Richtung macht, in den DB oder Linebacker rein. Fand ich grundsätzlich dann immer besser, je länger ich geguckt habe, sage ich mal so. Ist nicht nur kurze Routes gelaufen, aber von den längeren ist ein bisschen die Frage, wie viel holt er sich davon in der NFL? Er findet Lücken in Zone, hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, oder hat sie gerade schon gespoilert, bietet sich underneath beständig als großes Target an, auch finde ich tief, hat ein sehr gutes Verständnis von Zone Coverage, so Adjustment bei Seam Routes, je nach Positionierung der Safeties, er ist einfach super erfahren, battle-tested, das ist jemand, der einfach einen extrem hohen Floor hat, meiner Meinung nach. Die Hände mochte ich, benutzt seinen Körper bei Hooks oder eben so Routen, wo er zurückkommt zum Quarterback, gut als Shield, kommt auch gut zurück, hat auch einen ganz guten Handeinsatz, finde ich, at the top of the route, wie es so schön heißt, also da, wo es sozusagen Richtung Catchpoint geht, agiert grundsätzlich physisch, finde ich, bringt sich durch Armeinsatz wiederholt in bessere Position am Catchpoint. Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich Michael Mayer vor Schoonmaker habe, noch ein Stück, nicht so doll, wie man vielleicht denkt, aber ein Stück vor Schoonmaker ist wirklich das Verhalten am Catchpoint. Ich finde so Contested Catches, da war er wirklich besser, als ich dachte. Auch bei kürzeren Pässen, beständig Attacke auf die Arme der Defender, verschafft sich einfach den nötigen Raum. Auch Attacke des Balles bei inakkuraten, oder auch bei intentional hochgelegten Bällen. Also wenn, was weiß ich, ein Zone-Defender vor ihm ist. Catches away from body, Konzentration, auch wenn der Defender halt schon halb über ihm ist. Das fand ich bei ihm doch beeindruckend. Und ich glaube, das braucht er auch. Denn in der NFL ist es so, da glaube ich, ist seine Separation wird nicht immer so groß sein. Klar, gegen Zone wird er seine Plays machen, gegen Man. Das ist ein Punkt, den ich bei Titans doch relativ hoch gewichte. Das werden wir nachher an den Rankings noch sehen. Spieler, die sich, oder Titans, die sich gegen Man durchsetzen können, haben bei mir einfach, die werden einfach höher gegradet.
Mhm. Bei Receivern, ist das natürlich. Also, ich finde es halt, der Punkt ist halt, um da ganz kurz mal einzuhaken, der Punkt ist für mich halt bei Titans, wenn wir Titans haben, die Man-Coverage, wo wir sagen, wir glauben nicht, dass die Man-Coverage schlagen können in der NFL. Also natürlich können die hier und da mal, aber nicht konstant
Man-Coverage
schlagen.
Nicht konstant, genau.
Genau. Ich finde, da geht halt viel von diesem Matchup-Aspekt, den ja viele wenn wir jetzt so ein Komplettpaket Titans haben, wie Mayer, dann ist ja bei vielen so der Gedanke ist ja dann auch, naja, Komplettpaket im Sinne von, der kann blocken, der kann fangen, also ist auch eine Matchup-Waffe. Ja, irgendwo, aber wenn du halt einen Titan dann hast, der Man-Coverage nicht schlägt, finde ich, geht halt viel davon verloren. Also so ein bisschen das, was die Vielseitigkeit als Blocker, was dadurch gewonnen wird, viel von dem geht, finde ich, dann wieder verloren, wenn das halt ein Titan ist, der von einem Linebacker in Man-Coverage gecovert werden kann. Und das ist schon Teil für mich von dem, warum ich bei Mayer, glaube ich, so ein bisschen niedriger bin als der Konsens.
Genau, ich sehe das nicht, glaube ich, nicht ganz so negativ wie du, aber ich habe Fragezeichen. Wir können ja gleich unsere unterschiedlichen Grades da nochmal anpassen, aber vielleicht sind sie gar nicht so unterschiedlich. Bei mir ist auch kein Top-3-Teil, denn so viel gesagt. Seine Yards after Catch, um das nochmal kurz zu den ganzen Aspekt, Release, Route Running, Catches, After Catch, den fand ich nicht überragend. Da fehlt einfach der Burst auf den ersten Schritten. Es ist einfach ganz viel One-Speed. Das hat mich so ein bisschen gestört. Er ist auch nicht besonders shifty. Relativ viele schnelle Tackles. Gelegentlich gibt es einen kleinen Inside-Cut, einen guten Inside-Cut-Move. Und ist auch keiner, der Defender so auf seinem Rücken mitschleift. Das ist zum Beispiel was Freiermuth, fand ich, viel besser gemacht hat als Michael Mayer als Vergleich. Inline-Blocking sehe ich in der Tat positiver als du. Das fand ich doch grundsätzlich stark. Die Positionierung, die Leverage nicht immer, aber meistens. Das Movement in den Beinen, er bewegt das Target. Ich fand das Handplacement meistens gut. Er kontrolliert seine Blocks zumindest ausreichend lange. So, auch so bei Combo-Blocks mit dem Tackle, oder Screen-Vorblocker. Down-Blocks fand ich gut. Was ich nicht gut fand, war, wenn er so H-Back oder Offset gespielt hat, on the move, across the formation bei Split-Zone, da fand ich, quicke Targets verpasst, hat er viel zu oft verpasst. Blocking im Raum insgesamt deutlich schlechter als Inline. Auch wenn er im Slot gegen Off steht, da wie es so schon heißt, das Setten der Füße, das vor dem Block, dass er sozusagen nicht im Move in den Block reingeht, sondern dass er diesen einen Schritt sozusagen sich in eine Base begibt, das fand ich nicht besonders gut. Ich mochte seinen Effort als Blocker, den fand ich immer top, auch wenn er nicht ideal aufs Target trifft, aber das würde ich so ein bisschen, also darum mixed back, aber ich finde Inline fand ich ihn schon stark. Insgesamt für mich mega hoher Floor. Frage ist, wie viel mehr ist noch drin? Ich habe ihn mit so einer Early mit Second, also im Tier nach den ersten Titans, aber ich glaube einfach, der ist vielleicht nicht so spektakulär. Der hat jetzt nicht das krasseste Ziel, aber der kann einem schon relativ viel bieten. Und wie gesagt, jetzt darfst du gerne ihn mir noch ein bisschen madiger machen, obwohl ich ihn ja schon eher madig habe im Vergleich zu vielen anderen.
Na, also ich kann ja wunderbar deinen Einstieg übernehmen. Ist ja nichts falsch mit einem leichten Weißwein. So, es ist ja nichts
nein, falsch. Nein, nein, nein.
Ich habe halt bei ihm, ich fand ehrlicherweise, er wurde halt sehr hoch gepusht, dadurch, dass er halt der Mittelpunkt dieser Offense einfach im Passspiel war. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Und dass er dann halt ein kompletter Tight End noch ist, so, das hat ihn für mich im Konsens jetzt gesehen, einfach ein bisschen zu weit hochgepusht, weil ich sehe ihn von der Grade her, also ich habe eine Mid-Second-Round-Grade, also sind wir relativ nah beieinander, für mich auch die gleiche Grade wie Schoonmaker, so, dass ihr ein Verhältnis habt. Ich fand ihn aber von der Grade her und von der Einschätzung her halt ähnlich wie Freiermuth oder Trey McBride letztes Jahr. Ist auch für mich auf dem Big Board in einer ähnlichen Range, so, ich glaube zwischen 40 und 50 ist er da irgendwo. Und das ist ja nicht schlecht, aber ich finde der Hype, den er halt hat, jetzt so im medialen Konsens, wissen wir ja gar nicht, wie die Teams ihn sehen, aber im medialen Konsens, der Hype, den er da hat, finde ich, der geht halt ein bisschen zu weit, weil der zeichnet halt, finde ich, ein Bild, was ich zumindest von ihm einfach nicht gesehen habe auf Tape. Und das ist halt für mich, ich steige jetzt mal mit den negativen Sachen einfach ein, um es da mal aufzugreifen. Ich finde halt, der ist ein guter Allrounder, aber halt nicht mehr. Und das hat sein Value damit, das ist eine Rolle, die in der NFL Offense, oder nicht in jeder, aber die viele NFL Offenses besetzen wollen, diesen Allround Tight End, der verlässlich gegen Zone ist, der verlässlich underneath ist. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass er so ein richtiger Difference Maker ist auf dem nächsten Level. Und bei mir geht es dann mit dem Blocking so ein bisschen los und da sehe ich ihn halt ein bisschen skeptischer als du und auch als der Konsens. Viele haben ihn ja als richtig guten Inline-Blocker. Du hast jetzt schon so ein bisschen diese Move-Blocking-Geschichte angesprochen, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein wichtiger Punkt. Ich fand auch als Inline-Blocker, dass er mir zu häufig zu schnell den Zugriff verloren hat. Also, dass er einen Block setzt, erste Sekunde oder was auch immer, erster Kontakt ist gut und dann verliert er aber seinen Zugriff auf seinen Gegenspieler. Das habe ich mir viel zu häufig notiert bei ihm. Ich finde auch, dass er nicht, wenn du jetzt so einen Titan siehst, wie du auch gesagt hast, man hätte eigentlich gedacht, dass der ein bisschen schwerer als 249 ist, rein vom Tape her, vom Eindruck, vom optischen Eindruck her. Ich finde halt nicht, dass er wahnsinnig viel Power hat in seinem Frame. Das ist irgendwie so, es ist in Ordnung, aber nicht mehr. Und das, finde ich, fällt als Block auf, das, finde ich, aber auch fällt teilweise nach dem Catch auf, wenn er halt durch Kontakt so arbeiten muss. Er bewegt sich gut, aber nicht herausragend, nicht so punkto Athletik, punkto Size. Er ist nirgends, wo ich es gesagt habe, da ist er richtig, richtig gut. Und zwar ja auch die Tests bei ihm waren ja auch jetzt so okay. Ja, in Ordnung, aber nicht mehr. Und das geht halt in den Punkt über, dann auch, den ich eben schon angesprochen habe. Ich finde ihn als Route Runner eben meistens eher überschaubar. Er ist halt gut darin, diese Underneath Zones zu besetzen. Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt. Aber ich habe echt Zweifel daran, wie konstant der Man Coverage schlägt. Mir fehlt so ein bisschen einfach die Dynamik in seinem Spiel. Mir fehlt ein bisschen die Trumpfkarte in seinem Spiel. Und er ist ein guter Allrounder, doch mal, Zweitrunden-Grade für einen Titan. In den letzten Jahren war das häufig meine erste Nummer 1 Titan dann in der Klasse jeweils. Das ist immer noch eine gute Grade und ich glaube, ich habe in der Top 50 auch als Spieler. Das heißt, ich sehe ja schon den Value, den diese Allround-Rolle hat, aber das ist für mich einfach es ist für mich nicht der krasse Value für eine Offense, dass ich das in Runde 1 draften würde. So sehe ich ihn einfach. Und ich glaube, dass der halt produktiv sein wird. Ich glaube auch, dass der, wahrscheinlich wird er ja hoch gedraftet, wahrscheinlich wird er der erste Titan sein, der gedraftet wird, wenn wir jetzt im Moment auf die Gerüchtelage gucken. Und wenn er dann irgendwie, weiß ich nicht, bei den Lions oder sowas oder Cowboys oder so landet und startet, dann wird er auch seine Volume halt haben. Und es wird über Volume kommen. Und wie gesagt, die Rolle, die er spielt, ist leicht zu projecten aufs nächste Level. Ich glaube halt nur nicht, dass diese Rolle eben, ich glaube halt nur nicht, dass diese Rolle viel Ceiling hat auf dem nächsten Level. Und das ist für mich so würde ich Mayer im Kern zusammenfassen.
Genau, da sind wir gar nicht weit auseinander. Und die Frage ist, glaube ich, immer ein bisschen, was willst du haben? Willst du jemanden haben, der vielleicht ein höheres Ceiling hat, einfach ein höheres Gesamtceiling wie Darnell Washington oder zum Beispiel einfach als Receiver, und letztlich machen wir uns nichts vor, der Receiving-Part ist nun mal der wichtigere insgesamt als der Blocking-Part beim Tight End. Der ist nicht unwichtig, aber wenn du ein Mismatch als Receiver hast, dann ist das natürlich was wert. Und was ist sozusagen, das ist ein bisschen eine Gewichtungsfrage. Und ich glaube auch, dass Mayer, ich hatte, glaube ich, Fryer minimal höher, weil ich den nach dem Catch besser fand. Obwohl der beim Catch selber, also der hat ein paar mehr Drops gehabt als Mayer, der, finde ich, sehr sichere Hände hat. Trey McBride hatte ich ein bisschen niedriger, trotzdem als Tight End 1, weil, naja, wir haben über die Klassen gesprochen, die waren halt nicht immer so überragend.
Aber beide, also ich schätze mal, du wirst beide auch mit einer Zweitrunden-Grade letztlich gehabt
haben. Ich glaube, McBride hatte ich mit einem Late Second, wenn ich das, okay. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das war so, ging so in die Richtung irgendwie.
Ja, okay.
Und also Freimuth hatte ich ja Borderline, den hatte ich Early Second, okay. Also der war, glaube ich, irgendwie 35 auf meinem Big Board, von daher, den hatte ich ein bisschen höher. Aber so genau, aber letztlich genau, so ein bisschen vergleichbar, andere Typen jeweils. McBride ist ja auch ein bisschen eher so ein H-Back-Typ gewesen vom Frame her, obwohl der ja relativ gut blocken konnte dafür. Genau, aber das Mayer, ja, man könnte jetzt natürlich über jemanden wie, den hatten wir, glaube ich, beide ein bisschen niedriger, du nochmal niedriger als ich, Cole Kmet, also wenn man so will, dein Vorgänger bei Notre Dame, der auch einfach so diesen All-Around, guten Blocker, guter Receiver, aber ein bisschen athletisch jetzt nicht der einen irgendwie super vom Hocker reißt. Ich glaube, dass Mayer ein bisschen höheres Ceiling hat als Cole Kmet, darum habe ich ihn noch höher, aber ja, ich glaube, die macht man einfach nichts falsch. Und wie gesagt, ein Second Round Grade mit Second irgendwo in den Top 50 ist ja einfach auch weiterhin einer der besten Prospects dieser Klasse. Und wir haben ja auch viele spannende Prospects, die wir in der dritten Runde haben, wo wir sagen, oh, den finden wir richtig gut. Wir finden ja beide mehr ja nicht schlecht. Wir sehen uns vielleicht nicht dieses Mid-First-Ding, was er manchmal irgendwie.
Das ist halt wirklich der Punkt. Das ist immer noch eine gute Grade, nur ich sehe halt im Verhältnis, also ich sehe zum einen, ich sehe nicht den First Round Value von so einem Spieler, wo du sagst, der ist sicher, der hat einen hohen Floor. Und so weiter und so fort. Aber halt auf einer Position, die jetzt nicht unbedingt zu den Top-Value-Positionen gehört. Und in meinen Augen halt auch zum einen mit einem überschaubaren Ceiling. Und ich sehe ihn halt nochmal ein bisschen skeptischer eben, was das Blocking angeht. Das Inline-Blocking auch.
Ja. Nicht nur das Move-Blocking. Genau, da bin ich ein bisschen, also das sehe ich ein bisschen positiver.
Genau,
das ist wahrscheinlich dann die Drittelrunde, nicht mal zwischen uns liegt.
Genau. Und das ist aber halt so der Punkt für mich, wo ich halt sage, wenn den jemand in Runde 2 draftet, nochmal, Freiermuth, McBride, für mich Zweitrunden-Titans sind da ungefähr gegangen, wo ich es ja auch auf dem Big Board hatte. Perfectly fine. Und da würde ich aber halt Mayer auch draften. Wenn den halt jemand irgendwie an 18, 20 draftet, das ist mir einfach zu hoch für so einen Spielertyp. Und deswegen bin ich halt, deswegen wirkt es halt immer so negativ, wenn ich über Michael Mayer spreche, weil halt der Konsens bei ihm so super hoch ist. Und jeder hat ihn ja als First Round Safe irgendwie Top 20, Top 25 Spieler und sowas. Und das sehe ich halt einfach nicht bei ihm.
Nee, aber mich würde es jetzt auch nicht, wenn, was weiß ich, die Bengals in sich irgendwie ziehen oder so, dann würde ich jetzt auch nicht aufschreien und sagen, um Gottes Willen, was haben die da gemacht Ende der ersten Runde? Also das, es ist, ich habe ihn ein bisschen niedriger, aber würde ich jetzt nicht ganz hart haten oder so, dass man einfach sagt, man holt sich da den sicheren Pick.
Ich glaube, der Floor für ihn sind die Cowboys. Ich glaube, ich hatte in der Down to Talk Folge hatte ich so ein bisschen den Quervergleich, weil wir vor der Free Agency über ihn gesprochen hatten, zu Dalton Schultz gezogen, der für mich halt auch so der gute Allrounder und nicht unbedingt mehr ist. Und den haben die Cowboys ja verloren. Und ich glaube, wo picken die Cowboys 27 oder sowas, wenn er da noch da ist, ich glaube, dann da wird er spätestens gehen.
Es sei denn, Bijan ist noch da.
Der Clash der Low-Value-Position. Ne?
Ja, aber die Cowboys haben da, also auch wenn man jetzt, also selbst wenn die da mehr nehmen, die kann man sich schon eine nette Offense mit basteln, ne? Das muss man ja trotzdem sagen.
So. Also und das, weil du den Namen jetzt reingeworfen hast, ich habe halt Bijan höher auf dem Big Board tatsächlich als Mayer, weil ich, obwohl ich sage, ein Top 5 Tight End ist mehr wert als ein Top 5 Running Back, ich glaube halt nicht, dass Mayer ein Top 5 Tight End wird.
Ja, ich habe ihn deutlich höher, aber ich mache ja ohne Positional Value, da dürfte es jetzt überraschen, dass ich Bijan, wenn man dieses Positional Value rausnimmt, dass man den dann eher hoch hat, ist jetzt nicht so überraschend. Wollen wir von Mayer mal wegkommen? Oder hast du noch einen letzten
Gedanken? Nee, also ich kann vielleicht noch sagen, also bei mir ist halt die 5 insgesamt geworden, aber halt mit der gleichen Grade wie die 4 und die 3, also das ist relativ austauschbar und Geschmackssache.
Genau, bei mir ist halt die 4 und damit, wenn man so will, wenn man jetzt, das sind jetzt, wären jetzt sehr enge Tiers, wäre er der erste des dritten Tiers.
Okay, ich habe da ein Tier.
Das, ne? Also letztlich ist das relativ aus. Also das ist jetzt, je nachdem, wie eng man die setzt.
Ja,
man
kann auch sagen, ich hab 1 und 2 in einem Tier und dann 3, 4, 5, 6 in einem Tier, genau.
Okay, genau. Wir werden gleich sehen, wie das bei mir aussieht. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar ist das Sam LaPorta von Iowa, ein Senior. Sam LaPorta, ein Three-Star-Tight-End-Recruit aus Highland, Illinois, der sich für die, ja muss man sagen, neue Tight-End-Spiele Iowa entschieden hat. 2019 im ersten Jahr als True Freshman Backup, hat er aber bereits auf sich aufmerksam gemacht, 15 Catches, 188 Yards, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Ich erinnere mich an dieses Bowl-Game gegen USC, danach war er so ein bisschen einer meiner Breakout-Kandidaten, das hat er zumindest leidlich gut erfüllt. 2020 war Starter, 27 Catches, 271 Yards, ein Touchdown, Honorable Mention All Big Ten. 2021 und 22 die beste Offensive für der Hawkeyes in einer, man muss es so deutlich sagen, fürchterlichen Offense. 53 Catches, 670 Yards, 3 Touchdowns, Third Team All Big Ten. 2021, Iowa hat die West Division gewonnen, was das auch immer über diese Division aussagt. Und dann in einer noch fürchterlicheren Offense, unter anderem ohne Tyler Linderbaum. 58 Catches, 657 Yards, 1 Touchdown, First Team All Big Ten und hat den Qualic Clark Tight End Award. Das ist der beste Tight End der Big Ten gewonnen und ich denke auch nicht ganz zu Unrecht. Du bist dran, Sam LaPorta.
Ja, Sam LaPorta, 6-3-2. Damit ist er der kleinste Tight End, über den wir heute sprechen. Und 245 Pfund, damit müsste er auch der leichteste sein, über den wir heute sprechen. Dalton Kincaid war 1 Pfund schwerer, was auch immer das wert ist. Armlänge 32 1/8, Hände 10 1/4, also nicht wahnsinnig groß, aber völlig in Ordnung. Hat tatsächlich ja zum Beispiel längere Arme und größere Hände als Michael Mayer, der überraschend kleine Hände vor allem hat.
Ja, ja.
9,5 Hände. Genau, Schoonmaker übrigens auch, der sogar nur
9 Schoonmaker auch, wollte ich gerade sagen.
Die beiden aber echt.
Wobei beide ja wirklich damit wenig Probleme haben. Also beide haben jetzt wenig Drops gehabt, ne? Das muss ja nicht immer korrelieren.
Genau, und ist 22 Jahre alt, also eigentlich so ziemlich überall im Durchschnitt, aber halt eher auf der kleineren Seite, was die Größe und Gewicht angeht. Ich mag ihn sehr, Sam LaPorta. Das ist nochmal einer für mich, das ist dann der dritte, jetzt hatten wir Schoonmaker und Mayer, und LaPorta ist der dritte, der eine Mid-Second-Round-Grade bei mir hat. High-Volume-Receiver, hast du schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich mag ihn in der Rolle eben auch. Der zeigt Tempo-Variationen in der Route, der zeigt scharfe Bewegungen als Route-Runner. Der kann nach dem Catch Schaden anrichten, hat ja auch athletisch dementsprechend getestet, guter Speed, gute Agilität. Und ich finde, bei LaPorta überträgt sich das auch aufs Feld, zumindest eben als Receiver. War der drittschnellste Tight End über 40 Yards, der zweitbeste im Cone. Das ist einer der vertikal... Ja,
die Quickness-Werte waren richtig stark. Ne?
Genau.
Das kann man so deutlich sagen.
Genau, also, total. Und das willst du natürlich auch irgendwo sehen, wenn du einen 6-3 Tight End hast. Ja. Du sagst, okay, dann sollte der auch quick und agil sein. Und das ist er aber auch. LaPorta kann vertikal bedrohen, der kann echt auch, ja, ich meine, der hat es ja teilweise auch gemacht bei Iowa, so als Ex-Receiver, entweder vertikal gehen oder auch zum Beispiel bei Inbreakern Cornerbacks schlagen, das habe ich auch von ihm gesehen.
Ja.
Der beschleunigt schnell, ist schnell auf dem zweiten Level, hinterm zweiten Level der Defense, das ist mir oft aufgefallen. Ich mag die Beschleunigung nach dem Catch, ich mag die Bewegung, die Movement Skills, die er auch nach dem Catch hat. Das ist ein Teil, in dem du einen Screen geben kannst und der Schaden anrichten kannst. Das ist einer, der Körperkontrolle hat am Catchpoint. Also natürlich kommt er mit Limitationen, wenn du 6'3 und 245 bist. Jetzt, wir haben jetzt über größere Titans gesprochen. Mayer ist zumindest ein bisschen größer, aber auch da nochmal ein bisschen schwerer. Also eigentlich alle, jetzt, über die wir gesprochen haben, sind entweder deutlich größer oder zumindest ein Stück weit größer oder auf jeden Fall auch schwerer. Und LaPorta ist da halt einfach ein bisschen limitiert und das siehst du dann eben vor allem im Blocking. Ich finde, da ist er auch, also ich habe mir aufgeschrieben bei LaPorta, oft steht er bestenfalls im Weg, aber so die Power und aber auch teilweise der Plan, finde ich, als Blocker, dass er dann eher die Schulter reinstellt, als die Hände zu nutzen, so, und damit kannst du natürlich keinen Block halten. Das habe ich mir schon auch ein paar Mal bei ihm notiert. Ich finde, sein Profil geht so, die Leute wollen ja immer gerne Vergleiche haben. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil es geht ja nicht um qualitativen Vergleich, sondern halt um den stilistischen Vergleich. Das ist immer wichtig zu sehen bei Washington und Gronk. Ich finde, LaPorta vom stilistischen Vergleich geht so in der Evan Ingram-Richtung. Und das ist halt ein Teil, wieder der Punkt. Manche Offenses werden damit nichts anfangen können. Aber gerade jetzt bei einem Spieler wie Ingram, haben wir letztes Jahr gesehen, als der in die Jaguars-Offense zu Doug Peterson kam und halt wirklich auch einen horizontalen Route-Tree auf einmal gelaufen ist. Und das kann LaPorta eben. Also natürlich kann der vertikal gehen, aber der kann halt auch diese 10-Yard-Inbreaker laufen und diese Crosser laufen, da kann der halt richtig, richtig produktiv sein. Und das sehe ich bei ihm auch. Und ich glaube, wenn der noch, zumindest als Move-Blocker, sollte der funktional werden können. Aber ich glaube, dass der ein wirklich guter Receiving-Talent werden kann auf dem nächsten Level. Und deswegen für mich eine Zweitrunden-Grade.
Wir haben meinen Luke Schoonmaker gefunden. Du bist etwas höher als der Konsens. Ich toppe das noch.
Oh, sehr gut. Ja, verstehe ich aber auch, weil das Tape macht auch super viel Spaß. Also
ich mag ein bisschen biased dabei sein, weil ich den wirklich lange in dieser üblen Offense beobachtet habe. Und ich glaube, da gebe ich vielleicht noch 10% mehr dafür, dass er sozusagen, also die Streuung einfach. Ne? Also das ist natürlich, ja. wir können gleich noch über seine Catch-Skills reden. Da waren ein paar Drops dabei, die haben mich auch gestört. Ja, aber für mich ist er sozusagen das, wenn man so will, Second Tier zusammen mit Donald Washington, late first, early second, so wollte ich sagen. Ich mag ihn wirklich sehr. Du hast es ja wirklich gut beschrieben, die Möglichkeiten des Einsatzes. Er hat ja alles gespielt, Inline, Offset, Slot, Split-Out, eben auch Split-Out wirklich als X-Receiver. Die Slants, da fand ich richtig, richtig stark. Das Body-Shield und auch den Cut vorher. Insgesamt fand ich ihn am Breakpoint, also da, wo der Cut der Route erfolgt, das war das, wo er gewinnt. Weil er, finde ich, sehr guten Burst daraus generiert, weil er, also es scheint ja einfach ein kontrolliertes, starkes Footwork zu haben. Das heißt ja nicht nur, dass man schnell oder quick ist, sondern dass man es auch eben entsprechend einsetzen kann. Bei den Cuts auch durch Körpereinsatz, durch Armeinsatz, er holt sich Separation. Insgesamt, finde ich, agiert er sehr viel mit den Armen, auch auf der Passroute. Und er geht einfach niedrig in die Cuts. Und dieses Sinking the Hips, was man bei Receivern auch sagt, dass er aus den Hüften raus Schwung generiert. Bodyfakes dabei. Also das fand ich einfach sehr, sehr nuanciert für einen Tight End. Hat eben viel gegen Man gespielt. Das ist eben auch ein Punkt, der ihn bei mir hat hochgehen lassen. Setzt sich nach diesen Inside- oder Outside-Cuts gut in Szene, setzt den Körper gut in Szene, bietet dem Quarterback einfach beständig ein Target. Auch wenn er das selten wahrnehmen konnte oder vielleicht die Schrotflinte dann ausgepackt hat. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die Catches selber, wie gesagt, vernünftige Hände, guter Radius, immer wieder ein Drop zu viel, der mich genervt hat. Sonst hätte ich ihn noch höher. Und auch bei harten Hits konnte er sich nicht jeden Ball sichern. In Traffic müsste seine Erfolgsquote ein bisschen besser sein. Er ist auch kein besonderer Red Zone Threat. Das mag aber verschiedene Gründe gehabt haben. Das muss man ganz klar sagen. Vertikal finde ich auch, hat er nicht viel gehabt, aber hat da, finde ich, das Potenzial zu. Und der Punkt, der mich wahrscheinlich dann so ein bisschen, der ihn so ein bisschen over the hump über dieses Mayer-Tier leicht gehoben hat, ist, da sind halt die Yards auf der Catch. Er hat jetzt keinen krassen Burst, aber sehr guten Speed und vor allem super fluide Bewegungen. Die noch bessere Moves eigentlich, diese Quick Inside Cuts, gute Balance, agiert auch hier viel mit den Armen, also jetzt gar nicht nur Stiff Arm, sondern wirklich auch so um Defender so ein bisschen wie bei Slalomstangen sozusagen, um den auszuweichen, um die loszuwerden. Ein paar Shakes and Bakes. Seine Moves haben eigentlich fast immer, wenn er zumindest ein bisschen Schwung hatte und jetzt nicht parallel zur Line gelaufen ist, hat er eigentlich immer einen Defender stehen lassen. Also wirklich viele gebrochene Tackles. Im Kontakt war der jetzt nicht bärenstark, aber mit seinem Momentum dann auch immer für ein, zwei extra Yards gut. Als Blocker natürlich limitiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein ganz klarer Move-Tight-End. Ich finde ihn nicht ganz so krass großer Receiver wie Evan Engram, muss ich sagen. Also dafür bringt er mir, finde ich, ein bisschen mehr Power mit. Aber ja, als Blocker ist er limitiert. Die Technik ist noch relativ okay. Da wird er ja auch, das ist ja einfach Iowa-Technik, aber die Core-Strength fehlt halt. Also das er aus dem Körper raus generieren kann. Verliert oft den Initial Punch, bewegt Spieler nicht. Aber ich finde, er setzt seine Arme vernünftig ein. Er kontrolliert oft dann zumindest, ohne dass das jetzt toll aussieht. Und das Engagement, finde ich, kann man überhaupt nicht absprechen. Also er war auch jemand, den fand ich on the move besser als inline. Das war bei vielen andersrum gewesen, weil er einfach sein Target findet, weil er meistens sich gut positioniert, weil er smart spielt. Also so als Offset, als H-Back, das ist so seine Rolle, denke ich auch. Und natürlich auch als Big Slot. Und je länger ich geschaut habe, desto funktionaler fand ich sein Blocking irgendwie. Vielleicht hat man sich das auch nur, habe ich mir das auch nur eingebildet oder so. Für mich einfach ein wirklich sehr, sehr spannender Move-Tight-End. Gewinnt mit seinen Routes, mit seinen Cuts, mit seiner Quickness nach dem Catch, auch gegen Man-Coverage. Und das ist, finde ich, das große Plus von Sam Laporta. Von daher habe ich ihn halt nochmal ein bisschen höher. Also das ist mein Tight-End 2/3, je nachdem. Das sind einfach so unterschiedliche Typen. Ich finde es schwer, Daniel Washington und Sam Laporta zu vergleichen und halt zu sagen, es ist dieselbe Position. Ist es eigentlich nicht. Es ist ja denominiert dieselbe Position. Im Grunde genommen sind es zwei ganz verschiedene Rollen.
Ja.
Gut. Immerhin haben wir, also unsere Rankings unterscheiden sich zumindest jeweils, also sind gar nicht so weit voneinander entfernt, aber jeweils doch relativ stark vom Konsens, oder zumindest signifikant vom Konsens.
Das finde ich gut.
Kommen wir zum nächsten Spieler. Oder willst du noch letzte Worte zu Sam Laporta verlieren?
Nö. Also ich glaube halt auch, das ist so der typische Tight-End, der in der NFL produktiver sein wird als im College. Einfach. Also das muss man bei ihm halt einfach sagen.
Und er war ja nicht unproduktiv. Ne?
Genau.
Das muss man auch sagen. Wenn man gerade auch, wenn man jetzt Iowa Titans, klar, wenn man jetzt mal Hockenson und Fant rausnimmt, aber George Kittle war ja auch relativ wenig produktiv, weil der einfach viel geblockt hat. Auch Sam Laporta musste ja viel blocken. Der ist ja nur, also er ist natürlich da ein bisschen limitiert, aber der hat da zumindest viel Erfahrung drin. Der ist jetzt nicht nur einfach Splitout und Spielreceiver, sondern der musste eben auch, weil das einfach die Offense ist, die Iowa läuft, so, ob man sie mag oder nicht. Also, Spoiler, niemand mag sie, ist das ja trotzdem einer, der eben da zumindest ein bisschen Erfahrung hat und einfach auch ein bisschen Technik gelernt hat. Ja. Wenn er vielleicht kann er ja noch ein paar Pfund zunehmen, dass er ein bisschen mehr aus dem Körper auch noch Kraft generieren kann. Aber letztlich wird seine Rolle eine andere sein in der NFL, klar. Kommen wir zu einem Spieler, wir waren gerade bei einem eher kleinen Tight End. Jetzt sind wir bei einem nicht ganz so kleinen Tight End. Ja, Zach Kuhns, 6'7", 255, ein Riese, lange Arme, 34er Arme, 10¼ Hände, also alles groß, und das wird nur noch getoppt davon, dass er unglaublich athletisch ist. 4,55er 40 Time, 40er Vertical, 128er Broad Jump und dazu auch noch die Quickness. 4,12 Shuttle, 6,87 Cone und eine 23er Bench, also Power ist auch da. Come on, einfach also ein Tight End, wenn man so will, aus dem Labor. Ja, Kuhns bei Old Dominion ist weniger Inline eingesetzt worden, eigentlich meistens Offset oder Splitout und oft auch viel als Big Slot. Ich fand den interessant, sagen wir mal. Ja, das ist jetzt kein Top-Prospect, aber er hat doch einiges, finde ich, auf dem man aufbauen kann. Und ein bisschen anderer Typ, als ich das erwartet habe. Komme ich gleich drauf. Ich mochte seinen Release, der ist dynamisch, der ist explosiv, der ist fast wie bei einem Receiver, also auch der Vergleich zu den Old Dominion Receivern, fand ich, da sah das richtig gut aus, bekommt schnell Route-Tiefe auf dem Stem, hat so ein bisschen Strength oder Balance-Issues, konnte ich nicht ganz voneinander unterscheiden, also kann von seiner Route manchmal abgebracht werden. Ist kein richtig profilierter Route-Runner, aber läuft, und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, läuft trotzdem manchmal richtig starke Routes. Also die Cuts bei In-Breaking-Routes, bei Out-Breaking-Routes, der explodiert aus dem Break, bekommt sofort einen Schritt Separation, das fand ich richtig stark, vielleicht habe ich die falschen Tapes gesehen, aber das habe ich sonst nicht so oft gelesen, auch bei vertikaleren Cuts, also Post-Routes, Corner-Routes, nimmt sehr, sehr viel Schwung mit. Die ersten zwei, drei Schritte danach fand ich stark, manchmal auch sogar mit einem Headfake vorbereitet, also dass er mit dem Kopf sozusagen in eine Richtung sich bewegt und dadurch vielleicht so ein kleines Deets gibt, dem Defensive Back und dann aber doch in die andere Richtung ausbricht. Am Breakpoint mit Arm-Moves, auch mit schnellen Armor wie so ein Swim-Move, hat er sich oft die richtige Position gegenüber dem Defender gesichert. Aber dann gab es wieder Plays, da hat er sich, also zum Beispiel das Drehen nach den Cuts zum Quarterback, zum Play zurück, das ist oft nicht schnell genug gewesen, dadurch sind ein paar Bälle incomplete gegangen. Und am Catchpoint war er ein bisschen raw, sag ich mal, ein bisschen roh. Das war nicht alles schlecht, aber das war halt inkonstant. Er müsste seine Size besser ausspielen, so das Timing der Sprünge, wenn der Ball hochkam. Und auch die genuinen Ballskills, das war so ein bisschen off. Das war nicht, wie gesagt, nicht immer mies. Also wenn es gepasst hat, hat er natürlich einen riesigen Catch-Radius. Aber das hat's halt nicht immer. Auch so das Body-Shielding, also dass er seinen Körper quasi als Schild einsetzt, damit Defensive Backs von hinten nicht mehr ins Play zurückkommen, wie das zum Beispiel Darnell Washington super macht, das ist nicht besonders ausgeprägt gewesen. Auch im Kontakt, die Hände waren nicht so strong, sondern der hat sich dann durch einen Hit, ist der Ball dann noch ein, zweimal incomplete mehr gegangen. Und vor allem war es ein bisschen so, dass seine Bewegung, sein Momentum, wenn der Catch kam, das hat er dann oft unterbrochen, um den Catch zu sichern, fand ich. Das, also der war dann da, aber er konnte nicht so den Ball on the fly, sag ich mal, mitnehmen. Am Catchpoint fand ich ihn nicht so gut, wie er eigentlich hätte sein müssen. Die Routes fand ich deutlich besser als wahrscheinlich der Konsens. Am Catchpoint war so ein bisschen Fluidität, Body Control. Er wirkte so ein bisschen stiff, obwohl er diese Top-Quickness-Werte hat. Das gibt's einfach manchmal. Er hat kaum Drops gehabt. Also das Catching selber ist effizient, aber die Technik sieht nicht übermäßig smooth aus. Das war mehrfach nachgreifen. Und auch diese Bälle, die sozusagen so ein bisschen am Handgelenk sozusagen, die er damit greift und nicht wirklich mit den Fingern. Auch Bodycatches gab es. Das sieht manchmal ein bisschen awkward aus. Es hat grundsätzlich geklappt, aber das fand ich nicht ganz so smooth. Nach dem Catch, ja, ist halt einfach so ein, das, was man, wo man oft liest, so High-Cut oder Leggy. Der hat einfach diese elendlangen Beine und dadurch wirkt er jetzt nicht so wahnsinnig explosiv, hat auch wenig Yards nach dem Catch gemacht. Als Blocker ist er nicht undersized, aber hat zu wenig Power, zu wenig Balance, wurde inline auch nicht so viel eingesetzt, vielleicht aus Gründen, aber das lag sicherlich auch ein bisschen am Scheme, ist einfach eher der Big Slot gewesen. Und wenn er inline eingesetzt wurde, da waren schon auch richtig miese Reps dabei, was Positioning angeht, was Handeinsatz angeht, was Timing angeht, die Hände kamen sehr weit von unten. ins Vorblocker ist er viel zu viel mit der Schulter reingegangen in den Gegner, nicht mit den Händen. Bleibt allgemein nicht square, also nicht sozusagen nicht in diesem parallel zum Gegenspieler. Immer wieder die Schulter. Ich meine, Junge, du hast lange Arme, benutzt die doch mal. Das ist doch ein Vorteil im Blocking. Im Passblock lassen wir vielleicht nicht unbedingt drüber reden, weil da war einfach wirklich keine Base da. Da lässt er sich durch Force allein, nicht mal durch Power, sofort aus der Balance bringen. Ja, Zach Kuhns, ungewöhnliches Profil. Ich habe den dennoch mit einer Fourth Round. Es würde mich auch nicht komplett schocken, wenn jemand Ende der dritten zugreift und auf die Upside zockt. Weil letztlich ist er für mich momentan ein Big Slot mit Top-Athletik. Bessere Route-Running-Skills als gedacht, insbesondere bei seinen Cuts. Am Catchpoint zu inkonstant, teilweise auch raw. Als Blocker ist er kaum zu gebrauchen. Jetzt muss ich kurz in meine Notizen gucken. Die Skills sind dennoch lecker. Der ist kein reiner Athlet. Warum hat er nur unter 10 Yards pro Catch bei diesem athletischen Profil? Das war nicht nur das Kurzpass-System der Monarchs, sondern das lag ein bisschen auch an ihm, denke ich. Aber wie gesagt, ich finde ihn nicht unspannend, trotz allem.
Ich bin in der Grade recht nah. Ich habe ihn ein bisschen negativer. Ich habe ihn mit einer späten, vierten, frühen, fünften Runde Grade. Okay. Also an dem Cut dann da quasi. Für mich, also ich will auch nicht ausschließen, dass der irgendwo Ende Tag 2 geht, aber für mich ist es dann, wenn du den in der Range nimmst, für mich schon ein krasser Upside-Pick einfach, weil er ist halt ein
athletischer
Freak irgendwo.
Der gehört da nicht hin gerade vom
Team. Genau.
Es würde mich nicht schocken, wenn jemand sagt, daraus machen wir eine Mismatch-Waffe oder so.
Das war's. Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, weil es wird jetzt nicht unbedingt jedem was sagen, aber halt ein 10er Rush-Score ist natürlich, ja, besser geht's halt nicht. Hat er wirklich durch die Bank weg Elite getestet, einfach Hochsprung, Weitsprung, Shuttle, Cone. Ja, wirklich, wirklich krass. Hat auch eine athletische Vorgeschichte in dem Sinne. Schon 2017 habe ich gelesen, hat er die State Championship über 110 Meter Hürden gewonnen. Also das ist schon einer der, ja, Athletik war nie ein Problem bei ihm, sagen wir
so. Wahrscheinlich nicht.
Genau, und ich finde, also der ist schon auch, der ist halt groß am Catchpoint auch einfach, jetzt nicht nur groß von der Länge her, sondern ich habe es mir so aufgeschrieben, so kann den Ball im dritten Stock fangen und ich habe viele Catches von ihm gesehen, wo so richtig so dieses, saugt den Ball so in seine Hände rein, auf seinem Tape ist. Ich mag sein Balltracking, auch in der Bewegung. Ich glaube, da ist Upside auch noch da, was so eine vertikalere Rolle angeht, weil ich finde, wenn der in die Seam sprintet und dann den Ball wirklich so über den Kopf runter pflückt, das macht er schon echt gut. Also da sieht man schon Hand-Eye-Coordination, Ball-Tracking, diese Sachen, die sind da. Und was du auch aufgeschrieben hast, ich habe es ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, wir haben das Gleiche gesehen. Leicht überraschend, weil man sich denkt bei der Größe, aber leicht überraschende Körpertäuschung in der Route.
Ja, ja.
Also, ich finde, er läuft Routes, ehrlich gesagt, nicht auf hohem Tempo. Aber ich finde, in der Route zeigt er halt wirklich einen Plan. Also, dass er halt eine Idee hat, wie er jetzt diese Separation kreieren will.
Ja.
Warum trotzdem nur späte Vierte für mich? Ich finde, bei der Statur ist es auch irgendwo nachvollziehbar, aber ich fand den, wenn er mal geblockt hat, schon auch noch echt problematisch. Also, das ist natürlich schwierig für ihn, Leverage aufzubauen. Wenn man ihn auf Tape sieht, er ist halt super lean einfach und 6'7", 255, das schreit es ja quasi schon raus.
Ich würde auch vermuten, dass er mit 250 oder Sub gespielt hat.
Kann gut sein, ja. Und dann ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass er doch auch eher eindimensional in der Rolle ist, weil selbst als Move-Blocker, wo ich jetzt sage, wir kommen ja zu Kincaid gleich noch und ich finde Kincaid als Move-Blocker hat er das auch gut gemacht und hat da eine gute Rolle, kann da eine Rolle auch in der NFL, glaube ich, spielen. Selbst da fand ich halt Kuhns schon noch mega roh einfach und ich weiß nicht, wie viel er sich da entwickeln kann. Deswegen, der hat super krass getestet. Der ist, wie du gesagt hast, gehe ich voll mit als Route Runner überraschend schon advanced. Aber ich glaube, also ich habe schon ein bisschen Zweifel, wie viel davon sich für ihn dann auf die NFL überträgt. Was wir, glaube ich, nicht gesagt haben, Knieverletzung gehabt im Oktober. Ja. Weil er konnte jetzt die Tests machen und so weiter. Aber hat eine OP auch, ich glaube, eine Kniescheibe war es bei ihm. Auch eine OP gehabt, dadurch eben nur die 5 Spiele letztes Jahr. Das ist ein Upside-Pick, der vielleicht so ein bisschen, wenn du den Spielertyp Musgrave haben willst, aber Musgrave nicht kriegst, vielleicht nimmst du an Tag 3 dann 6 Coons. Aber ich habe schon bei ihm doch deutliche Zweifel, inwieweit sich das bei ihm auf die NFL überträgt.
Ja, die beiden finde ich schon noch ein bisschen unterschiedlich, aber das liegt daran, dass ich Musgrave im Blocking, glaube ich, ein bisschen bisschen oder deutlich höheres Potenzial ein. Und ich weiß, wie gesagt, was ich seltsam finde, ist, dass er eben dieser vertikale Threat nicht war bisher. Und ich meine, das ist eine Offense, die durchaus auch vertikal gespielt hat. Ich glaube, das liegt ein bisschen an diesem Punkt, dass er am Catchpoint nicht besonders profiliert ist, dass er hat ja diese Bälle, die er aus dem dritten Stock holt, aber manchmal springt er falsch und dann kommt er schon wieder runter und der Ball segelt über ihn oder so. Manchmal denkt man, aber auch so deutlich inkonstant, dass man denkt, er müsste zumindest die Hände an den Ball kriegen oder so, nicht schon wieder im Abflug begriffen sein.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen All 22 von ihm geschaut, da müsste ich vielleicht auch noch mehr sehen, aber ich glaube, wo er halt besser sein könnte, und das ist dann vielleicht, also wo ich sage, da ist vertikal mehr drin und vielleicht, das lag vielleicht auch am Quarterback dann oder so. Ich fand ihn halt echt gut darin, wenn er in die Seam-Route geht, dann diese Bälle, die über ihn quasi fliegen, aus der Luft zu pflücken.
Diese Over-the-Shoulder-Catches.
Genau. Und wenn er da vielleicht zum Quarterback kommt, der die ihm konstanter platzieren kann, vielleicht kriegst du dann dieses, er fängt irgendwie, weiß nicht, 5, 6 Deep-Catches oder sowas. Das kann ich dann schon bei ihm sehen.
Mhm. Ja. Ja, also will ich nicht widersprechen. Wie gesagt, man darf in diesen Regionen nicht mehr von Boomer Bust reden, weil der hat einfach einen relativ niedrigen Floor, aber durchaus ein gewisses Ceiling. Also einfach als irgendeine Art von Mismatch-Waffe. Ja. Jetzt nicht im Blocking, wie es ein Donald Washington ist, und also nicht all around. Aber ich könnte mir schon vorstellen, bei einer guten Entwicklung, einfach aufgrund, also wie gesagt, es gab keinen athletischeren Tyrant bisher mit der Größe. Das muss man so deutlich sagen. Das ist in der Hinsicht ist er wirklich fast noch mehr Unicorn. Es überträgt sie nur nicht so aufs Feld als ein Jelani Woods oder ein Donald Washington. Nur es ist einfach noch nicht viel da oder noch nicht so viel da. Und in einigen Bereichen ist es nicht konstant wenig da, sondern es ist in einigen Bereichen relativ viel. In anderen Bereichen braucht er wirklich noch sehr, sehr viel Zeit und Raum. Klar, du kannst natürlich gucken, ob du den am Anfang vielleicht irgendwie so als Red Zone Waffe einsetzt und wenn er zeigt, dass er das mit dem Catchpoint, mit den Jumps und so ein bisschen besser kontrollieren kann. Wie gesagt, es gibt ja diese Plays auch in sehr gut.
Ja.
Nur halt nicht immer.
Ja, und dann reden wir halt über einen Spieler, der 50 Year Senior ist, der bei 24 wird, der ist halt 2 Jahre älter als jetzt zum Beispiel Washington in dem Vergleich.
Ja. Dennoch ein Spieler, also wie gesagt, früher hätten wir den irgendwo als Nummer 4 Tight-End gehabt.
Das kann gut sein,
Nummer 5. Also wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass der in unseren Top 5 landet mit einer entweder mittleren oder dann eben späten Viertrunden, die Fünftrunden-Grade. War nicht so selten, dass da so die Top 5 oder die Top 7 geendet sind. Diesmal ist es ein bisschen anders. Kommen wir zu einem echten Small Schooler, würde ich sagen. Zu Tucker Kraft von South Dakota State, ein Redshirt Junior. Tucker Kraft, ein Zero-Star-Recruit, also kein einziger Star, aus Timberlake, South Dakota. Timberlake, nicht Timber Falls, falls hier irgendwelche Horrorfilmfans zuhören. Damit hat Tucker Kraft nichts zu tun. Tucker Kraft, ein Spieler, der eigentlich nur Interesse von Division II Colleges bekommen hat. Dann waren die Jackrabbits, also South Dakota State, sein erstes FCS-Offer, also wirklich ein sehr, sehr tief vergrabener Rohdiamant. Hat 2019 Redshirt genommen, 2020 war insbesondere in der FCS, diese strange Corona-Saison, die erst im Frühjahr 2021 ausgetragen wurde, das heißt, zweimal 2021 gespielt. South Dakota State hat da das FCS National Championship Game erreicht, allerdings verloren, 2021, dann in der regulären 2021er Saison, zwar nicht immer gestartet, aber eine hervorragende Saison gespielt. 65 Catches, 780 Yards, 6 Touchdowns, First Team All-American in FCS und mit den Jackrabbits das Semifinale erreicht. 2022 6 Spiele wegen Knöchelverletzung verpasst, daher statistischen Rückschritt auf 27 Catches, 348 Yards, 8 Touchdowns immerhin. Dennoch wahrscheinlich auch wegen dieser 8 Touchdowns und wegen der Qualität, die er hatte, wenn er dann gespielt hat, im Third Team All-American. Und die erste National Championship der Jackrabbits gegen das übermächtige North Dakota State gewonnen. Also die erfolgreichste Zeit dieses Programms hat Tucker Kraft also entscheidend mitgeprägt. Wie siehst du ihn?
Hast du 8 Touchdowns gesagt? Mit 3 auf.
Waren es nicht? Dann habe ich. Du möchtest mir falsch notiert. Das ist durchaus möglich.
Ich habe mit 3 aufgeschrieben. Vielleicht bin ich auch falsch. Ich habe ja gerade ein bisschen kurz. Hä, Moment, das ist irgendwie 8 Touchdowns. Das kommt irgendwie viel vor.
Moment, nö, das kann durchaus sein, dass ich da falsch bin. Du hast recht, 3 Touchdowns. Einfach vertippt.
Okay. Ja, gut.
Nee, böserweise vertippt.
Alles gut, alles gut.
Dann ja, wundert einen das, dann ja. wundert einen das, das Third Team All-American bei den Zahlen umso mehr, aber das ist manchmal dann ja auch ein bisschen, sagen wir mal, Reputation, nachdem er vorher so dominant war.
Ja, ja.
3 Touchdowns.
Ja, Tucker Kraft für mich ein Titan, der in der Competition, in der er gespielt hat, sehr, sehr gut aussah. Und ich habe aber ein paar Bedenken, inwieweit sich das, oder in wie groß der Sprung für ihn aufs nächste Level wird. Ist normal ein Titan, wo ich dann irgendwann gesehen habe, da bin ich niedriger als der Konsens. Ich habe ihn mit einer 4th-Runden-Grade. Er ist dementsprechend, ich habe ja über meine Tiers schon vorhin gesprochen, ich habe 2 Titans im 1. Tier, dann 4 im 2. und dann Tucker Kraft ist quasi der 1. in meinem 3. Tier dann. Mhm. Ja, also physisch, athletisch ist natürlich einiges da. Größe ist in Ordnung, mit 6'4", 6'4", 6', so wie ich auf der eher näher an der 6'5 sozusagen, 254 Pfund, Armlänge ist okay, Handgröße ist ein bisschen am unteren Ding, aber auch immer noch okay, immer noch 10er Hände, also alles gut, Wingspan ist in Ordnung, alles in Ordnung. Genau. Konstante Production gehabt bei South Dakota State. Letzte 2 Jahre hatte, glaube ich, 12 Spiele mit je über 4, also 4 oder mehr Catches. Also war schon auch eine treibende Kraft in dem Passspiel, wenn er auf dem Feld stand. Athletisch gut getestet, super schneller 10-Yard-Split, Explosivität generell war gut, Shuttle war, fand ich überraschend gut, habe ich nicht erwartet. Frame, Power sind da, Beschleunigung ist, sieht man auch, finde ich. Dadurch kann er auch bei so auf den ersten Schritten, wenn er so ein bisschen vertikaler geht, kann er auch echt ein bisschen Alarm machen. Und ich fand ihn als Inline-Blocker tatsächlich nicht schlecht. Also da ist die Physis auch da ist, wenn er so auf diesem in a phone booth blocken muss, da hat er auch so ein bisschen so ein Meme-Character zu in seinem Spiel, also dass er da wirklich auch mit Power reingeht, nicht jetzt nicht unfair, sondern aber halt mit einer Physis reingeht. Die Physis, finde ich, sieht man auch nach dem Catch, das ist so, für mich ist so ein Rumbler mit dem Ball in der Hand und hat ja auch dann, kann euch auch wirklich Tackles durchbrechen, hat das auch gemacht. Ich mag den Frame, ich mag die Power, ich mag diese Attitude als Inline-Blocker, das hat mir gut gefallen und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der, ich denke, dass der Tag 2 geht im Draft. Ich weiß, wie gesagt, ich bin ein bisschen niedriger bei ihm. Warum bin ich ein bisschen niedriger bei ihm? Beschleunigung finde ich ist gut, aber ich finde, der Speed verpufft auch super schnell in seiner Route dann wieder. Sehr wenig Suddenness in seinem Spiel, inklusive auch als Blocker. Ich fand also als Blocker auf engem Raum, also Inline, so dieser kleine Space, dieser Inline-Block-Space, da war er gut. Da kommt seine Physis halt auch durch, aber wenn er reagieren muss, wenn er seinen Schwerpunkt als Blocker verlagern muss, fand ich ihn schon teilweise nicht so doll. Und dann halt die Frage natürlich, wie groß ist dann der Sprung von einem effizienten Inline-Blocker bei South Dakota State zu NFL? Und da habe ich dann doch auch nochmal ein paar Zweifel. Wenn wir über einen Titan halt sprechen, der auf dem Level in meinen Augen viel eben mit Power und sowas inline punkten konnte, weiß ich nicht, inwieweit sich das überträgt. Ich hätte gern von ihm einfach gesehen, dass er mehr noch mehr in Space da auch funktioniert. Und wenn wir schon über so einen Power-Spieler sprechen, dann zumindest auch, dass er mehr Contested Catches macht. Ich weiß nicht, ob ob die Beschleunigung sich dann so gut überträgt auf die NFL, dass er da tatsächlich vertikal gehen kann. Da habe ich ein paar Zweifel. Ja, und dann war es für mich halt so ein bisschen wieder das Thema guter Allrounder. Ich glaube, dass er das auch sein kann und dass da auf jeden Fall alles für da ist. Mich ja sogar ein bisschen Upside. Aber ich habe so ein bisschen Zweifel bei Tucker Kraft, ob sich der Floor, den er bei South Dakota State hatte, ob der sich oder wie schnell der sich auf die NFL überträgt. Deswegen glaube, dass er vielleicht ein bisschen länger noch brauchen könnte. Deswegen bin ich bei ihm ein kleines bisschen niedriger als der Konsens.
Du bist ja sogar ein bisschen mehr niedriger als der Konsens, oder? Also, oder habe ich den Konsens auch falsch im Blick?
Also Konsens habe ich bei ihm so 2. bis 3. gesehen.
Ich habe ihn 4. Okay. Ja, ich bin auch niedriger als der Konsens, aber nicht ganz so niedrig. Ich habe ihn mid to late 3rd und quasi mit so einem eigenen Tier.
Okay.
Also wo weder, also nach vorne und nach hinten ist so ein bisschen Platz, wenn man so will. Ja, Tucker Kraft, du hast ihn, glaube ich, ganz gut beschrieben, obwohl ich ein, zwei Sachen habe ich mir anders gehighlightet oder sind mir negativer oder positiver aufgefallen. Insgesamt ja eher wirklich auch ein Inline-Tight-End-Prospect, der oft nahe der O-Line eingesetzt wurde, viel Inline oder Offset, manchmal Tight Slot, aber sehr und manchmal auch als klassischer Fullback und war da gar nicht so ineffektiv, fand ich. zeigt in verschiedenen Bereichen seiner Athletik, aber wirkt einfach zu unkontrolliert. Das ist mir ganz oft aufgefallen, als ob er in jedem, also der ist ja, der hat ja echt Effort, das schreit einen ja an. Aber manchmal wirkt so, als ob er in jedem einzelnen Moment zu viel will gefühlt und dadurch ein bisschen, bisschen overpaced.
Und das sind halt Sachen, wo ich mir dann, wo ich Sorgen habe, dass, wie sich das auf die NFL überträgt. Gerade
absolut.
Auch, und wie jetzt nicht, also Effort ist ja was Gutes. Ja. Aber wenn du halt einen Spieler hast, der schon auch viel mit Effort und Physis, jetzt nichts gegen South Dakota State, aber bei South Dakota State halt gewonnen hat, das wird halt so in der NFL nicht funktionieren.
Zumindest nicht so einfach. Da muss noch
irgendwas kommen. Genau.
Genau. Ja, also Route Tree fand ich eher basic, nicht besonders harte Cuts. Effektiv gegen Zone oder Off, also das, was, nennen wir es beim Namen, etwas einfacher ist. Route Running nicht total urgent, findet Spots in Zone, bietet sich bei Crossern an, das fand ich alles solide. Er hat ja einfach insgesamt sehr, sehr viele dieser Comeback-Plays, also Hooks, Turns, ne, also irgendwelche Curls und eben diese Leakouts in die Flat. Das waren so, finde ich, die zwei Sachen, die am meisten vorgekommen sind. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Seam Threat werden kann. Also Release ist okay, aber der Burst, der Longspeed höchstens Mittel, das hast du ja auch gerade beschrieben, das fadet so ein bisschen aus. Also die ersten 10 oder die ersten 5 Schritte sind vielleicht besser als die nächsten 15 oder so. Hände fand ich okay, ein paar zu viel Body Catches bei akkuraten Bällen. So entstehen ein paar Drops. Radius fand ich okay. Also nach dem Catch hat er mir, glaube ich, ein bisschen weniger gut als dir gefallen. Da fand ich ihn nicht besonders quick. Ich fand auch nicht, dass er so viel Tackles gebrochen hat. Aber das ist ja auch immer eine Frage der Tapes, die man gesehen hat. Ja. Ich fand nicht, dass er so ein krasser Yards after Catch Threat ist. Als Receiver war das für mich so ein Typ, sehr solide, keine gravierenden Schwächen, aber auch wenig Wow-Plays. Weil für mich die Frage war, wie gewinnt er da in der NFL?
Genau.
Als Blocker fand ich ihn, glaube ich, sogar noch fast noch ein bisschen besser als du. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied in unseren Grades. Also ich fand ihn als Inline-Blocker gut, gute Positionierung, geht mit Momentum und Power in den Kontakt. Öfter gutes Hand-Placement habe ich bei vielen höheren nicht so gesehen. Gelegentlich too wide, nur selten ist er so am Lungen oder Overextenden. Dann verliert er richtig übel, aber finde ich, hat das eigentlich ganz gut im Griff. An der Edge, in Outside Zone, oder da gewinnt er, finde ich, sehr, sehr konstant seine Blocks, auch wenn sie mal gegen ein FBS-Team gespielt haben, wie Colorado State. Gut, ist ein ziemlich gurkiges FBS-Team, aber anyway. Macht dem Running Back die Entscheidung zum Cutten. Das hat man ja auch bei den 2021er Tapes mit Pierre Strong gesehen, die man sich jetzt mal angucken konnte. Finde ich, macht die Entscheidung zum Cut leichter als bei jedem anderen, also als die meisten anderen Titans der Klasse. Ich war ja bei Pierre Strong auch ziemlich niedrig, weil ich finde, der hat halt viele gute Lanes bekommen und ist halt so, hat halt nicht viel mehr außer One Cut and Go Zone Run gehabt. Aber das spielt jetzt hier keine so große Rolle, da sollte sie zumindest nicht spielen. Als Leadblocker fand ich ihn besser als du, glaube ich. Also ich fand ihn insgesamt im Blocking kontrollierter als im Pass-Game. Er schlägt mit Force ein, mit guter Leverage. Er lockt, also dieses Locking des Defenders, wenn er wirklich den Square aufnimmt und dass der einfach nicht um ihn rumkommt. Ja. Insgesamt fand ich, was mir positiv aufgefallen ist, wie viele verschiedene Blocking-Assignments er hatte. Also das haben auch ganz wenig, fand ich, ganz wenig Titans in der FBS gehabt. Pass Pro nicht immer pretty, aber gut, was erwartet man da, ne? Aber ich fand auch da, wenn er die Hand an den Edge bekommt, dann dieses Riding, ne? Dass man ihn so in seinem eigenen so ein bisschen rumführt. Insgesamt der Effort, auch Top-Second-Effort, wenn er den Block verliert. Es gab mehrere Plays, wo er den Block initial verloren hat, spät ins Play zurückkommt und die Defender doch noch aus dem Spiel nimmt. Tough, physical. Ich fand ihn guten Allrounder. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel Gefahr wird er im Passing ausschneiden? Ich glaube, dass das Blocking sich zumindest funktional auf die NFL übertragen lässt, trotz South Dakota State. Und darum habe ich ihn wahrscheinlich ein bisschen höher. Aber für mich eben auch kein Second-Rounder, sondern eher Mid-Late-Third. Im Bereich, also für mich noch im Bereich der Top 100, für dich knapp draußen.
Genau.
Aber letztlich haben wir ihn ja relativ ähnlich. Ich sehe sein Blocking, glaube ich, ein bisschen positiver, aber wir haben beide Fragezeichen, was die Übertragbarkeit des Passspiels und wo er da wirklich, natürlich wird er Bälle fangen, nur das war mir alles zu basic. Das war wirklich so viel Hooks und so viel Flat Routes und dann macht er vielleicht ein paar Yards. Aber so ein krasser Athlet ist er dann eben auch nicht. Ein guter Athlet, aber für mich zu wenig nuanciert. Und irgendwie zu viel Freestyle, so, jetzt muss ich irgendwie, weiß ich nicht, das war alles, da muss man ihn vielleicht einfach erstmal einen Tee geben, ein bisschen gucken, dass der so runterkommt und dann quasi nochmal Footwork und Cuts und sowas, ein bisschen besser beipulen. Ich weiß es nicht.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du irgendwie ein Kraftbrühe-Spiel oder sowas reinbringst, aber gut.
nein. Ich habe auch die Power, habe ich auch keinen Witz gemacht. Wie gesagt, bei mir ist es
disziplinierter raus. Als Tucker
Craft. Ja.
Gut, ja, also, gehe ich auch voll mit. Ich meine, ich würde ehrlich aber sagen, als wenn ich jetzt nur das College-Tape angucke, ist er wahrscheinlich der beste Blocker hinter Washington, den ich gesehen habe in der Klasse. Ja,
ich fand ihn richtig gut. Hat mich überrascht, hätte ich nicht gedacht.
Genau, ja, genau. Aber ich habe halt so ein bisschen, ich habe halt mehr Zweifel einfach, wie viel davon sich auf die NFL überträgt. Und dann ist er für mich wahrscheinlich so das, was wir bei Mayer vorhin gesagt haben, so der gute Allrounder und nicht viel mehr. Und halt bei Kraft sehe ich halt als Receiver weniger dann im Vergleich jetzt zu Mayer. Ja, und deswegen ist er dann für mich. Und wenn ich dann halt so ein bisschen mehr Sorgen habe, ob wie viel von dem Blocking sich überträgt, da ist er für mich dann halt schon ein Tier dahinter und eben ich habe ihn in der frühen vierten Runde mit, ja, wenn den jemand Ende Runde 3 nimmt, ist es ja jetzt auch, da reden wir über Nuancen letztlich. Und wer ihn halt Ende Runde 3 nimmt, würde ihn Ende Runde 4 nicht mehr kriegen und das ist dann aber auch okay. Aber ich glaube, dass der Impact auf dem NFL-Level bei ihm einfach nicht so groß sein wird.
Nee, ich kann mir vorstellen, dass das okay ist. Der hat definitiv Starterpotenzial, könnte ein solider Starter werden. Viel mehr. Genau. Sieht wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja dann auch wieder die Frage. Du hast recht, ne? Wenn jemand jetzt vielleicht entweder keinen Viertrunden-Pick hat oder nur einen späten und irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in ihm sieht, vielleicht auch in den Workouts gemerkt hat, Mensch, da kann man was entwickeln, dann nimmt er den halt Ende Runde 3.
Genau. Ja. Und es kann ja auch gut sein, wir reden jetzt noch über einen Tight End, und Coons wird halt später, also denke ich, wird ein bisschen später gehen.
Ja, ich denke auch.
Es kann ja einfach gut sein, dass halt diese ersten fünf, sagen wir, die fünf Großen, für die meisten die fünf Großen, also Mayer, Kincaid, Musgrave, Washington und LaPorta, dass die halt einfach Mitte Runde 2, Ende Runde 2 weg sind. Mhm. Und dann kann es ja durchaus sein, dass Kraft vielleicht für viele Teams so der Letzte ist. Ja. Oder vielleicht noch mit Schoonmaker zusammen die beiden irgendwie die Letzten sind, die sie halt auf dem Zettel haben für einen Top 150 Pick oder irgendwie sowas in der Richtung.
Und ich habe auch schon einige Rankings gesehen, in denen Kraft vor zum Beispiel LaPorta war. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gibt es.
Ja, da gehe ich auch nicht mit.
Ja, also ich glaube sogar Brugler hat ihn vor ihm. Aber
ja, gut, weil ist ja ist unterschiedliche Evaluierung
aus
unterschiedlichen Grades und so. Aber ja, ich habe LaPorta schon halt anderthalb Runden höher dann von der Grade her.
Ich auch, obwohl ich Kraft positiver sehe als Lassen wir es damit zusammen. Kommen wir zum Ende und ich denke zu einem der Spieler, die vielleicht dann doch noch ein kleines Highlight sind. Die Rede ist von dem von dir ja schon öfter eingeworfenen Dalton Kincaid von Utah, ein Ratchet Senior. Dalton Kincaid hat eine ungewöhnliche College-Karriere hinter sich. Der hat lange nicht mal Football als primäre Beschäftigung im College eingeplant, war ein Zero-Star-Recruit aus Las Vegas, nochmal, allerdings eine ganz andere sozusagen Talentherkunft als Daniel Washington. Kincaid hat erst spät ein paar FCS-Angebote bekommen und ist zu San Diego gegangen, nicht San Diego State, sondern San Diego. Dort hat er 2018, 2019 ja zwei sehr produktive Jahre gespielt und sich für höhere Aufgaben interessant gemacht, hat dann in der Corona-Saison zu Utah transferiert, in die FBS, in die Power 5. Ein Jahr Backup mit wenig Einsatzzeiten in der Offense und das hat sich dann 2021 rapide geändert. Da gab es dann viele zwei Tight End Sets mit ihm und Brent Keithy. 36 Catches, 510 Yards, 8 Touchdowns. Honorable Mention All Big 12 und zum ersten Mal auch die Utah Utes Pac-12 Champion. 2022 hat sich Keithy früh verletzt. Kincaid ist ein bisschen mehr auf diese Receiving Tight End Posten gewechselt, der ihm sicherlich auch etwas mehr liegt. Ja, sensationelle Saison gespielt, 70 Catches, 890 Yards, 8 Touchdowns, Third Team All-American, First Team All-Pac-12 und Pac-12-Champion auch zum zweiten Mal geworden. Dalton Kincaid, was ist für ein Typ? 6'4", 246, also jetzt nicht übergroß, auch nicht überschwer insbesondere, 32,5 Arme ist okay, 10,25 Hände ist recht gut. Ja, ein genug großer Receiving Tight End mit langen Armen und großen Händen trifft es ganz gut. Hat beides gespielt. Ryan Age ist auf die Move Tight End Position gerückt, wie gesagt, nach der Verletzung von Keithy. Da ist er sicherlich auch ein bisschen besser aufgehoben, aber hat eben die andere auch gespielt. Kommen wir vielleicht gleich beim Blocking nochmal drauf. Also viel in Motion gesetzt worden, gelegentlich Offset, viel in Tight Slot als Stand-Up-Receiver, wenn man so will, oder Stand-Up-Tight End. Ich mochte, wenig überraschend, aber vielleicht nochmal mehr als andere, ich mochte Dalton Kincaid wirklich sehr als Receiver, dynamischer Release und Route-Beginn, arbeitet mit Speed-Variationen, wirkt alles sehr urgent, gefällt mir wirklich hervorragend. Die Routes sind quick, schnelle Cuts und Breaks, sieht nach sauberem Footwork aus. Der Stem, also der Route-Beginn, oft sehr stark in den Defender hinein. Das ist ja immer das, wenn man quasi dessen Körper attackiert, dann verschaffen Cuts oder auch selbst der Turnaround beim Hook wirklich gute Separation. Das hat er beständig geholt. Und das ist, glaube ich, was sich exzellent auf die NFL übertragen lässt. eben sehr viele Hooks und sehr viele dieser zum Quarterback, also Comeback Routes, nicht in der eigentlichen Comeback Route, die ist eine davon, aber sozusagen diese Routes, wo man sich umdreht und zum Play und zum Quarterback zurückkommt. Aber wie gesagt, das Setup der Routes, die Turns, blitzschnell, lässt beständig danach immer einen aussteigen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Tiefe Routes läuft da fast wie ein Receiver, sehr fluide Bewegungen. Der Handeinsatz am Breakpoint, also ist ausgefeilt. Da, auch damit verschafft er sich Separation. Und Separation ist halt einfach für so einen Titan, der ja trotzdem groß ist und schwer ist, aus Receiver-Sicht jetzt nicht, im Vergleich zu einigen anderen Titans, das, glaube ich, macht ihn für die NFL extrem attraktiv. Ich fand, er versteht Zone-Konzepte, er versteht auch Coverage-Konzepte, findet underneath immer wieder den freien Spot. Das fand ich wirklich fantastisch. Sehr weiche Hände, fängt easy in der Bewegung, hat wirklich kaum Drops und einen riesigen Catch-Radius. Pflückt hohe Bälle, in Man über die Fender gelegte Bälle locker aus der Luft, verliert den Stride nicht, also seine Bewegung, sein Movement nicht. Auch tief geworfene Bälle sichert er locker. Body-Control ist absolut top-notch, also die Contested Catches, ne? Es gab dieses eine Ding gegen USC, wo man sich fragt, wie hat er da den Ball noch irgendwie, den Fuß noch reinbekommen in der Sideline. Also Strong Hands, excellent Body Control, wirklich auch regelmäßig One-Hander. Auch nach dem Catch fand ich ihn sehr gefährlich. Quick Cuts, verwendet Momentum der Defender gegen sie, im Kontakt überraschend stark, schleppt Defender noch 2-3 Yards mehr mit, gelegentlich auch mal ein Hurdle dabei oder irgendwas. Und auch auch im Kontakt fand ich, naja, also das ist jetzt kein Darnell Washington, natürlich nicht, aber der fällt wegen seines Momentums immer nach vorne. Ja, also darum, so im Kontakt fand ich ihn besser als gedacht, geht nicht ins Aus, nimmt den Kopf runter und bewegt seine Füße und versucht irgendwie noch was rauszuholen. Ist also nicht nur ein Finesse-Titan für mich. Auch wenn er natürlich, klar, in der NFL da an Grenze stoßen wird, aber er versucht es zumindest. Fand auch, er bricht eine Menge tiefe Tackles besser, zum Beispiel mehr als Michael Mayer, deutlich mehr als Michael Mayer. Mehr Burst, Lateral Quickness, Balance. Als Blocker sicherlich, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Elefanten im Raum, wenn man so will, sicherlich eher funktional. Ich würde nicht sagen, dass er uninteressiert ist. Wie gesagt, er hat auch diese eher Blocking-Titan-Rolle ein Jahr lang klaglos immer ausgefüllt. Das ist nicht seine große Stärke. Seine Core-Strength ist nicht ideal. Sein Hand-Placement ist wirklich all over the place. Ich finde, im Slot fand ich ihn deutlich besser, da fand ich seine Positionierung zum Play besser, da steht er zumindest auf zwischen Defender und Ball Carrier. Ja, auch beim Move Blocking, du hast gerade angedeutet, dass du das vielleicht ein bisschen besser findest. Ja, also da gibt's ein, zwei auch wirklich gute Reps, in denen er den Block hält, aber da gibt's auch viele, wo er dran vorbeischießt. Er ist tough, auch im Blocking, der Einsatz stimmt, da muss man halt einiges verfeinern noch. Er hat ja auch mehrere Spiele mit so einer echt miesen Schulterverletzung durchgespielt, also man kann ihm Einsatz nicht vorwerfen, beziehungsweise man muss den Einsatz eigentlich hervorheben, auch im Blocking. Ja, für mich, reden wir nicht groß drum herum, ist mein Nummer 1 Talent auch mit ein bisschen Abstand. Ich finde den einfach ein excellent Receiving Talent, der keine höhere Grade hat oder keine richtige Top Grade hat. Die hätte ich ihm als Receiver ohne Zweifel gegeben, weil er im Blocking wirklich limitiert ist und nicht nur ein bisschen limitiert. Und zweitens, weil er halt schon relativ alt ist. Ja. Das muss man natürlich dazu bedenken. Spielt immer mal wieder mehr oder weniger eine Rolle, aber Dalton Kincaid wird halt oder ist in der Saison halt dann 24 und das ist eben was anderes, als wenn jemand 22 ist oder 21.
Ja, ich würde einen dritten Punkt noch hinzufügen. Diese Rückenverletzung halt.
Ja. Das, gut, aber Verletzungen sind bei mir ja nicht sozusagen ja, nicht Teil
ich
war, der.
Genau, ich habe es auch nicht in der Grade drin, aber natürlich ist es im Hinterkopf irgendwo mit dabei.
Auf jeden Fall.
Also hat er diesen Bruch im Rücken gehabt, der jetzt natürlich im Pre-Draft-Prozess ja auch stark limitiert hat. Wir kennen jetzt die Medicals natürlich nicht, aber also falls Dalton Kincaid fällt und keine Ahnung nicht in Runde 1 geht, nicht in den ersten Picks zur zweiten Runde geht, dann wird es daran liegen.
Auf jeden Fall. Das wird der Grund sein.
Ich habe ihn mit einer Late First, Early Second Round Grade, also sprich, ich habe keine reine First Round Grade in dieser Titan-Klasse.
Ich nur ihn, also er ist bei mir mit
okay, First. Dementsprechend, ich habe Kincaid und Washington halt mit der gleichen Grade im ersten Tier. Das sind meine 1 und 2. Positive kann ich, eigentlich hast du alles gesagt, der ultra dynamisch, toller Receiver, nach dem Catch, erzwingt verpasste Tackles, guter Balltracker, guter Speed, Highlight-Catches sind da, wirklich toller Receiving-Titan, überhaupt keine Frage. Ich sehe ihn schon auch relativ eindimensional in der Rolle. Ich glaube, dass er als Blocker noch ein bisschen besser werden kann. Ja. Und genau, ich fand ihn als Move-Blocker, ich finde, Utah hat es teilweise ganz gut gemacht, dass sie ihn halt in diese, keine Ahnung, bei so Jet-Sweeps und solchen Geschichten, ja, dass sie ihn da als Move-Blocker eingesetzt haben. Und das, da fand ich ihn eigentlich meistens ganz gut. Aber Inline-Blocking, boah, ja, das ist schon wenig. Also da bin ich echt auch Zweifel, inwieweit es das auf die NFL überträgt. Aber dafür draftest du ihn ja auch nicht, wenn du ihn Runde 1 draftest. Dafür draftest du ihn nicht Runde 1. Das macht sein Profil logischerweise ein bisschen eindimensional in der puncto Rolle. Und für manche Offenses, da sind wir ja bei dem Punkt, schön den Bogen zum Anfang. Für manche Offenses wird es einfach nicht so attraktiv sein. Wir hatten bei uns in der Folge, in der Down to Talk Titan-Folge, hatten wir darüber gesprochen, weil er ja oft zu den Packers gemockt wird. An 15, glaube ich. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob die so einen Titan halt haben wollen. Oder ob die halt lieber einen haben wollen, der halt auch inline blocken kann für das, was sie offensiv spielen. Das sind halt so die Überlegungen dann, wo ich mir vorstellen könnte, dass manche Teams eben bei Kincaid eher eine Zweitrunden-Grade haben im Endeffekt. Und manche Teams halt sagen, boah, den finden wir mega, den nehmen wir auf jeden Fall in der ersten Runde. Das ist halt einfach eine andere Rolle als jetzt auch zum Beispiel Michael Mayer, der ja mutmaßlich auch eine First-Round-Grade bei vielen Teams haben wird. Oder eine hohe Second-Round-Grade dann. Genau. Ich fand ihn in seiner Athletik so ein bisschen linear, nicht so, jetzt, dass er dich jetzt nicht drehen kann oder steif ist oder sowas, gar nicht, aber ich finde halt mehr so, der bewegt sich smooth und ist jetzt nicht unbedingt also Laporta fand ich halt explosiver, was so Quickness und sowas angeht. Im Vergleich zwischen den beiden. Genau, ja. Ansonsten, wie gesagt, das Positive hast du eigentlich, glaube ich, alles gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe, und ich glaube, er ist eindimensional. Ich bin gespannt, ob da irgendwas mit den Medicals, ob das alles in Ordnung ist, weil, wie gesagt, wenn der nicht Runde 1, nicht Top 40 geht, dann werden wir wahrscheinlich sagen, dass da ist irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Wenn da alles in Ordnung ist, dann in meinen Augen ist es auch einer, den du ohne Bedenken dann für mich eben spät in der ersten Runde pickst.
Ja, gerade vielleicht auch in einer Klasse, also sind wir vielleicht nicht ganz beisammen, aber so in der Tendenz, eine Klasse, die jetzt nicht sehr viele absolute Top-Receiver hat, ist natürlich so ein so ein wirklich bonafide Receiving Tight End / Big Slot natürlich auch attraktiv. Also da kann also attraktiv sein.
Er wäre wahrscheinlich, wenn ich ihn als Receiver graden würde, wäre er wahrscheinlich mein Nummer 3 Receiver, 2-3 Receiver? Also da wäre er schon recht weit oben dabei.
Bei mir wäre er in der Tat die Nummer 2. Also, genau. Also ich finde die Receiver-Klasse nicht so schlecht, wie sie manchmal gemacht wird, weil sie eine zweite, dritte, vierte Runde wirklich viel, viel Material hat, meiner Meinung nach. Also nur die hat halt eben, ist nicht besonders top-heavy, und da könnte so ein Dalton Kincaid natürlich durchaus reinsprinten. Aber das hängt natürlich klar davon ab, ob man den wirklich, also wie sehr man ihn als Receiver, als sozusagen genuinen Receiver einsetzen will im Slot, oder wie sehr man denkt, man will den eigentlich als einen Move-Titan einsetzen, der eben auch mal aus dem Backfield kommt. Also ich weiß auch nicht, ob das bei Green Bay so gut passt, und ich weiß auch nicht, man sagt dann, ja, das ist dann sozusagen eine bessere Version von DeGuara, der sich halt nicht ausgezahlt hat. Ist für mich aber ein ganz anderer Typ, ehrlich gesagt. Auch wenn beide natürlich eher, also nicht nur vom Talent, sondern auch vom Einsatzbereich. DeGuara ist natürlich dieser klassische H-Back, Fullback, Backfield, Tightend, wenn man so will. Und das ist Dalton Kincaid für mich weniger. Den musst du schon eigentlich viel auch in den Slot stellen, viel Stand-Up haben, weil er da einfach seine größten Qualitäten hat.
Und ich könnte mir halt vorstellen, diese Tightend-Watch fängt ja so ein bisschen mit den Packers an, 15. Die sind so, würde ich sagen, das erste Team, wo ganz klar ein Tightend gebraucht wird. Und dann, ich finde, Washington könnte einen draften. Detroit hat jetzt ja auch keinen mehr nach dem Hawkinson-Trade. Da fängt es dann so an, die Chargers und so die Richtung. Aber ich habe gerade so Packers...
Die Chargers, ja gut, dürfen wir jetzt Christian Schimmel hier nicht zu oft erwähnen, weil dem haben wir schon verschiedene, sagen wir mal, zwar vielleicht talentierte, aber in der Region nicht ganz so passende Spieler zugemockt.
Ja, warten gut, aber also mich würde es jetzt nicht schocken, wenn die Chargers Michael Mayer draften würden. Ich meine, die haben den Offensive Coordinator von den Cowboys geholt, der die letzten Jahre vorhin über ihn gesprochen. Also die Chargers werden so ein Kandidat, und die Cowboys halt. Cowboys und Bengals dann hinten raus.
Bengals ist natürlich ein klarer Kandidat, klar.
Genau, ich könnte mir bald vorstellen, dass so Teams wie Green Bay und Detroit halt dann eher Michael Mayer hoch auf dem Zettel haben und vielleicht Kincaid nicht ganz so hoch. Wo halt ein Team wie jetzt vielleicht Cincinnati zum Beispiel, vielleicht sind die dann eher auf dem, in der Richtung unterwegs oder die Saints eben auch.
Ja,
dass
ja
genau, die halt sagen, Allrounder. Ja. Genau, wir wollen die Receiving-Waffe. Aber so muss man halt diese, das ja dann auch immer bedenken, wenn dann bestimmte Titans eher höher und eher später gehen. Manchmal ist es ja einfach die reine Frage, welches Team will und braucht ein Titan und was für ein Titan sucht jetzt dieses spezifische Team. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass die Teams, die früh einen Titan draften könnten dieses Jahr, eher einen Spielertyp vom Profil her wie Mayer haben wollen.
Wobei ich nach wie vor so eine Lions Passing Offense mit Dorton Kincaid als quasi zweiter Slot fände ich ja schon auch witzig.
Also. Ja, würde ich voll supporten, weil ich habe ihn ja auch höher gegradet als Mayer, also insofern würde ich das nicht kritisieren.
Naja, ich meine jetzt auch vom Typ her, also nicht nur von unserem Grader, sondern vom Typ her, dass du halt neben Williams und neben Russell Brown und so, dass du halt dann nochmal einen zweiten Slot, wenn man so will, hast, der auch für sehr viel Unruhe sorgen kann und dann machst du halt All-Out-Passing, also dann machst du halt irgendwie so eine Run-and-Shoot und mit Titan dann quasi den Nomine, aber trotzdem eben mit einem Titan, den du vor allem eben als Receiver einsetzt, könnte eine spannende Offense werden.
Ja, glaube ich auch.
Hängt dann nur davon ab, und da sind wir natürlich bei dem Punkt, den du ja schon oft erwähnt hast, was passiert mit Quarterback und Jared Goff. Aber das werden wir nicht entscheiden wahrscheinlich. Gut, ja, vielen Dank. War eine, nicht sehr überraschend, eine sehr, sehr spannende, instruktive, interessante Folge. Hast du irgendwas zu melden? Also grundsätzlich hast du natürlich viel zu melden und wirst auch noch Gott sei Dank viel zu melden haben im Laufe der nächsten Jahre. Aber hast du noch irgendwas anzufügen, zu ergänzen? Nein,
also ich glaube, jetzt sind wir, die Thailand-Klasse, glaube ich, haben wir gut durchgearbeitet. Ist eine tolle Klasse, ist eine spannende Klasse und ich bin gespannt, wer dann letztlich wie hoch gedraftet wird.
Das geht mir ganz genauso und ich glaube, da hängt es dann wirklich auch nicht nur von der Qualität ab, sondern wie du jetzt schon mehrfach betont hast, davon, welche Einsatzgebiete der Teil in der spezifischen Offense haben soll und welcher dafür dann eher geeignet ist. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, bedanke ich mich natürlich bei der Hörerschaft, bedanke ich mich insbesondere bei Nicola, der die ganze Zeit hier den technischen Support geleistet hat, den ich niemals hätte leisten können, würde dir keine einzige Folge hören oder nur rauschen oder ähnliches. Vielleicht schaut ja die eine oder andere bei uns in der Live-Coverage vorbei. Ich würde mich freuen. Ansonsten viel Spaß bei der Draft. Vielleicht packt euer Team es ja und pickt einen der hier vorgestellten Titans oder Cornerbacks oder Edges oder Quarterbacks oder was auch immer und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir hören uns natürlich mit den Super-Quarterbacks wieder zu Beginn oder vor der Saison mit der College-Version. Ich hoffe auch etwas mehr mit der NFL-Version. Da werden wir aber vielleicht noch ein paar Neuigkeiten, Innovationen abwarten müssen. Das werden wir sehen. Und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr vor der Draft uns wieder bei den Sofascouts hören. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.